أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة 183 بسنة 88. يا أيها الذين آمنوا او دي ihr glaubt. Die Gläubigen werden angesprochen. Wir werden angesprochen. كتب عليكم الصيام. Vorgeschrieben ist euch الصيام, das Fasten. كما كتب على الذين من قبلكم, so wie es auch denen, die vor euch waren, vorgeschrieben war. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, auf dass ihr gottesfürchtig sein möget. Das Fasten wurde uns, den Gläubigen, diejenigen, die an Allah, an den jüngsten Tag, an die Gesandtschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam glauben und sich Allahs Willen ergeben haben, denen wurde das Fasten vorgeschrieben, zur Pflicht gemacht. Allah wird uns danach befragen, ob wir diese Pflicht nachgekommen sind am Tag der Auferstehung. Aus vielen Hadithen erfahren wir, authentische Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass der Islam auf 5 Säulen aufgebaut ist. Also das heißt, das Gebäude vom Islam, dieses Haus des Islam, steht auf diesen 5 Säulen, und wenn eine davon brüchig ist oder nicht stabil ist, dann wankt das ganze Haus des Islam und droht zusammenzubrechen. Geschweige denn, dass es 1, 2 oder sogar 3 Säulen überhaupt nicht gibt und die nicht praktiziert werden. Und davon ist eine Säule das Fasten im Monat Ramadan. Ramadan ist ein Monat des Mondkalenders, nach denen man die islamischen Termine und islamischen Festlichkeiten oder islamischen religiösen Pflichten berechnet. Und davon ist halt ein Monat, dieser Monat Ramadan, der den Gläubigen zur Pflicht gemacht wurde, dass in diesem Monat gefastet wird. كما كتب على الذين من قبلكم. Das ist nichts Neues, auch den Völkern oder den Gemeinschaften, die vor den Muslimen, also vor der Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam waren, auch sie kannten diese Art von Gottesanbetung, nämlich das Fasten für Allah zu verrichten. Und zwar kannten sie nicht nur das Fasten, wie wir es heute kennen, sondern es gab sogar eine Art von Fasten des Schweigens. Wenn ihr euch an Maryam alaihissalam erinnert, wo sie ihrem Volk begegnet und Allah ihr sagt, dass wenn du deinem Volk begegnest und sie Fragen stellen, das könnt ihr in Surah Maryam, denke ich, nachlesen, Wallahu alam, dann sage ihnen einfach, dass ich werde heute mit keinem sprechen, denn ich habe meinem Herrn ein Fasten gelobt. Also, was für ein Fasten ist das dann? Ein Schweigefasten, was es bei uns in dieser Form nicht mehr gibt. Unser Fasten besteht aus anderen Dingen, zu denen wir gleich kommen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastete auch schon in seiner Zeit in Mekka, also bevor er nach Medina auswanderte. Aber, wie in der Tafsir von Al-Jazairi steht, wurde das Fasten erst im zweiten Jahr nach der Auswanderung, also als der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon in Medina weilte, dort wurde das Fasten erst zur Pflicht gemacht. Und nun gilt, wer ohne Entschuldigung einen Pflichttag nicht fastet, ohne Entschuldigung, was sind diese Entschuldigungen? Dazu kommen wir gleich. Aber wer keine Entschuldigung hat und einfach nicht fastet, der kann diesen Tag nicht nachholen, und selbst wenn er das ganze Leben dafür fasten würde. Und warum das Ganze? Allah SWT erklärt selber, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, auf dass ihr gottesfürchtig sein möget, auf dass ihr euch Taqwa aneignen möget. Oder auch, auf dass ihr euch schützen möget. Wir haben gesagt, das Wort Taqwa kommt von Waqa. Waqa heißt wörtlich, sich schützen, auf der Hut sein, nämlich vor Allahs Unzufriedenheit, sich davor hüten, Allahs Zufriedenheit zu verlieren. Und daher ist das Wort dann Gottesfurcht entstanden. Also, um Gottesfurcht zu trainieren, sich anzueignen, sie zu mehren, dafür ist das Fasten eigentlich gedacht. Das heißt also, wie Sayyid Qutb sagt, das Fasten ist ein Weg und das Ziel ist die Gottesfurcht. Das Ziel ist die Gottesfurcht. Nicht das Fasten ist schon das Ziel an sich. Das ist nur ein Mittel, um das Ziel, nämlich die Gottesfurcht, Taqwa, zu erreichen. Um uns vor dem Schlechten zu schützen und uns zu dem Guten hinzuführen. Wie wir aus einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch erfahren, dass wer nicht Qawla Zur, also die lügnerische Rede lässt und die Taten danach lässt, Allah braucht nicht, dass er sein Essen und Trinken für ihn lässt. Also wer fastet, also auf Essen und Trinken verzichtet, aber die Taten genauso schlecht sind wie auch an anderen Tagen, von dem braucht Allah nicht, dass er auf sein Essen und Trinken verzichtet. Das ist kein richtiges Fasten. Ja, so wie eine kleine Menge verdorbenes Essen unser Magen verderben kann, so kann auch ein kleines bisschen von lästerhafter oder lügnerischer Rede unser Fasten verderben. Aber wir werden uns dieser Sache nicht bewusst. Das Wort Sama, also Fasten, heißt wörtlich, oder die ursprüngliche Bedeutung davon ist, wenn die Araber sagten, Sama al-Faras, das Pferd hat Sama, das Pferd fastet. Dann hieß das Pferd hat wörtlich das Futter verlassen. Und das war eine Art und Weise der Araber, sie pflegten ihre Pferde einige Zeit hungern zu lassen und dabei auch dann viel laufen zu lassen, um sie abzuhärten. Denn wir wissen, die Araber lebten in einer sehr harten Umgebung, Hitze, wenig Wasser, Sand, also nicht eine sehr weiche oder milde Umgebung. Und in dieser Umgebung mussten Menschen und so auch ihre Tiere abgehärtet sein, damit sie in dieser Umwelt gut und nützlich überleben konnten. Und daher hatten diese Menschen eine gewisse Trainingsart, ihre Pferde hungern zu lassen und dabei aber viel laufen zu lassen, also wirklich haben ihre Pferde fasten lassen, um sie abzuhärten, vorzubereiten für ihre Aufgabe im Dienste der Menschen zu stehen. Und so ähnlich können wir vielleicht auch das auf die Menschen beziehen. Das, in der Scharia heißt das Fasten, also das war die wörtliche Bedeutung von Fasten, in der islamischen Bedeutung heißt das Fasten, dass man essen und trinken und den Geschlechtstrieb, also den Verkehr mit der Ehefrau oder mit dem Ehemann, verlässt, und zwar von Fajr bis Maghrib, also von der Morgenröte, vom ersten Morgenlicht bis zum Sonnenuntergang. Und das soll uns dann Kontrolle über unser Nafs, über unsere Triebe, über unsere Neigungen, über unsere Zeit, das soll alles uns eine gewisse Disziplin lehren. Das soll uns eine gewisse Disziplin lehren. Der Mu'min, der Gläubige, soll ein kontrolliertes Leben führen. Nicht ein zügelloses Leben. Ja, ein zügelloses Leben, das ist jemand, der, wenn er Hunger hat, isst er. Wenn er schlafen will, schläft er. Wenn er lange schlafen will, schläft er auch lange. Wenn er kurz schlafen will, schläft er kurz. Und folgt so nicht einem höheren Gesetz, das sein Leben vorgibt oder vorstrukturiert, sondern er folgt eigentlich seinen niederen Neigungen, seinen niederen Trieben, wie auch eigentlich ein Tier sein Leben verbringt und hat somit kein Leben, das Allah gefällig ist. Der Mu'min soll nicht so sein, er soll kein zügelloses Leben führen, sondern ein kontrolliertes, und zwar von was kontrolliert? Von Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Gesetzen. Und um dieses leisten zu können, muss er natürlich trainiert sein. Er muss auch mal verzichten können. Er muss sich auch mal zurückhalten können. Seine Triebe dürfen nicht so stark sein, dass sie seine Vernunft überdecken. Seine Neigungen dürfen nicht so mächtig sein, dass sie seinen Iman oder seine Furcht vor einer schlechten Konsequenz einfach überdecken und ihn zu jeder Tat führen können, die er oder die seine Triebe oder Neigungen ihm einfach vorschreiben. Sei es verboten oder sei es erlaubt. So soll ein Mu'min nicht sein. Und genau das fällt uns ja so schwer. Uns fällt es unheimlich schwer, zu einer richtigen Zeit aufzuwachen. Alle anderen schlafen, ich muss beten. Alle anderen ziehen sich an, wie sie wollen, ich muss diese und diese Kleider tragen. Alle anderen lesen, was sie wollen, und ich muss mich mit diesen religiösen Texten beschäftigen. Ja, und das fällt dem Nafs unheimlich schwer, und da kommt also Ramadan als eine große Hilfe, als ein Monat voll von Training für die Gläubigen, um sie zäh zu machen, um sie vorzubereiten, ein gottesfürchtiges, ein Allah-gefälliges Leben führen zu können. Was natürlich nur eine Weisheit ist, die wir bei Ramadan bemerken können. Und es gibt natürlich viele Weisheiten, und Allah möge sie uns lehren. Ibn Kathir beschreibt das Fasten als das Lassen von Essen und Trinken und dem Geschlechtstrieb, also innerhalb der Ehe, mit der Nia, das für Allah zu lassen. Mit der Nia, das für Allah zu lassen. Weil mittlerweile gibt es ja auch viele Leute, sich um die Gesundheit sehr viel kümmern und auch eine Art von Fasten machen. Ja, zum Beispiel geht man manchmal zum Arzt und sagt, oh, Sie sind Muslim, und ja, das mit dem Fasten ist eine super Idee, das mache ich auch manchmal. Ja, aber das ist auch ein Fasten, es geht uns auch nicht nur um die Gesundheit, obwohl das natürlich etwas Gesundes ist, und wir sind Allah dankbar dafür, dass er uns eine Möglichkeit gegeben hat, uns so unserer Gesundheit zu widmen. Aber das ist wieder diese rein materielle Ansichtsart und Weise von jeder Sache, dass man immer in allem nur den materiellen Nutzen sieht. Ja, wenn es meinem Körper gut geht, dann muss es ja gut sein. Aber hier ist, wie Allah sagt, la'allakum tattaqun, ist eher ein Nutzen für die Seele, ein Nutzen für den Iman gemeint. Und nebenbei ist es natürlich auch gut für unseren Körper. Und wichtig ist bei dieser Sache, wie bei jeder Ibadah, dass die Niyya rein nur für Allah ist. Dass man den Lohn nur von Allah will und sucht und niemals für eine andere Absicht diese Tat leistet. In Bukhari und Muslim sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: O ihr jungen Leute, wer von euch kann, soll heiraten. Und wer es nicht vermag, der soll fasten. Denn das ist ein Schild für ihn. Ja, wir sprachen ja gerade darüber, dass wir als Gläubige ein kontrolliertes, nicht ein zügelloses, nicht ein den Trieben folgendes Leben führen sollen. Und hier erklärt also Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass das Fasten also ein Schild für uns ist. Also das hilft uns, unsere Neigungen oder unsere Triebe und jeglichen Trieb, ja, Schlaftrieb, Essenstrieb, Geschlechtstrieb, irgendein Trieb, dass man diese Dinge kontrollieren lernt und somit ein wirklich menschliches Leben führen kann und nicht das von einem Tier. Denn warum passieren denn auch meistens oder in den meisten Fällen, warum passiert eine Sünde? Ja, weil man den Trieben folgt. Weil man den Trieben folgt, zum Beispiel Essen und Trinken, achtet man kein Haram mehr, achtet man keine Gesetze mehr von Allah. Warum? Weil der Trieb, die Neigung, einfach diese und diese Sache zu besitzen oder haben zu wollen, einfach stärker wird. Das heißt also, diese Sachen zu kontrollieren, ist ein großer Schritt Richtung ein Allah-gefälliges Leben führen zu können. Ayyamun ma'dudat. Es sind abgezählte Tage. Also das Fasten ist uns vorgeschrieben, und zwar nicht das ganze Jahr. Allah hätte uns das auch befehlen können. Keiner von uns hätte die Macht gehabt, sich dabei darüber zu beschweren. Nein, aber Allah ist barmherzig und er hat es nur für ein paar abgezählte Ma'dudat, gezählte bestimmte Tage, uns vorgeschrieben. Und zwar sind das welche Tage? Das sind entweder 29 oder 30 Fastentage im Jahr. Ein Monat im Jahr, ein Mondmonat im Jahr und 29 oder 30, je nach Länge des Monats. Wir wissen, der Mondmonat kann entweder 29 oder 30 Tage haben. Nicht umgekehrt. Ja, wie zum Beispiel bei jedem weltlichen Vertrag oder bei jeder weltlichen Arbeit hat man 2 Wochen Urlaub und der Rest des Jahres arbeitet man. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala, Allahs Religion ist weich und mild zu uns und erlässt uns vieles. Wir sollen nur einen Monat uns anstrengen und den Rest des Jahres haben wir für uns, was das Fasten angeht. Und diese abgezählten Tage müssen auch eingehalten werden. Da kann nicht jemand kommen und sagen, ja, ich habe ja schon 25 Tage, Allah wird schon nicht so kleinlich sein, astaghfirullah, und deswegen kann ich jetzt die anderen Tage auch mal sein lassen. Oder jemand kommt und sagt, nein, ich bin besonders gläubig, deswegen mache ich 40 Tage draus. Nein, Allah hat bestimmte Anzahl festgesetzt, und zwar ist das dieser eine Monat, der dann nach Mondsichtung beschlossen wird. Also der Anfang des Monats und der Ende des Monats werden je nach Sichtung des Monds beschlossen, und diese müssen auch eingehalten werden und gefastet werden. Und sollte man einen Tag von diesem Monat verpassen, muss man ihn auch nachfasten. Und nicht nach eigenem Gutdünken in dieser Anzahl die Anzahl der Tage einfach verwalten. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. So, wer von euch jedoch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Und da sehen wir also, so wichtig ist das also, diese Anzahl einzuhalten. Ja, das ist ja Training, dass man eine gewisse Anzahl sich verpflichtet, für eine bestimmte Zeit etwas zu tun. Ja, wenn wir da wieder dem eigenen Gutdünken folgen würden, was wäre das dann für ein sich widmen, was für eine Art von Vertragserfüllung wäre das, wenn wir da hier und da nach eigenem Gutdünken etwas ändern würden. Wer also auf Reise ist, das sind die Ausnahmen, krank, und was hier nicht erwähnt wird, was wir aber aus Hadithen erfahren, wer auch seine Periode hat, Hayd ist oder im Nifas, im Wochenbett sich befindet, der soll eine Anzahl von anderen Tagen fasten. Also es kommt Ramadan und ich bin zufällig krank, ich kann nicht fasten, ich würde kränker werden, wenn ich jetzt fasten würde, oder ich habe meine Periode, oder ich befinde mich in der Phase des Wochenbetts, oder ich bin auf einer Reise und ich könnte zwar fasten, aber weil Allah mir das erlaubt hat, ich bin auf einer Reise, dann kann ich auch, Allah hat mir die Möglichkeit gegeben, diese Anzahl von Tagen, zum Beispiel ich verpasse 6 Tage, aufgrund einer Krankheit oder die anderen Gründe, die ich nannte, dann werde ich diese 6 Tage an einem anderen Termin, an einem anderen Zeitpunkt nachholen. Und das kann man am Stück, also 6 Tage nacheinander oder auch getrennt voneinander nachholen. Hauptsache, man erfüllt die Zahl von 29 oder 30 Tagen von Monat Ramadan, je nachdem, wie lang dieser Monat Ramadan ausgefallen ist. Und das zeigt uns also, dass der Islam, diese Religion von Allah, diese Lebensart und Weise von Allah, die Allah uns vorgeschrieben hat, nie mehr verlangt von uns, als wir zu tun vermögen. Also Allah schreibt immer eine Sache vor und Allah sagt, kutiba alaikum, es ist euch zur Pflicht gemacht. Das ist keine Kleinigkeit, eine Pflicht. Allah wird uns danach fragen. All die Menschen, die es gibt und die es noch geben wird, wird Allah am Tag der Auferstehung nach jedem einzelnen Tag befragen, warum er den nicht gefastet hat. Aber nichtsdestotrotz, obwohl es so eine große Pflicht ist, eine so große Verpflichtung ist, trotzdem gibt Allah Erleichterungen in dieser Sache und stellt auch Ausnahmen dar. Also gibt auch Ausnahmen. Das Reise, Krankheit, ihr seid Menschen, ihr seid schwach, ihr seid nicht immer im gleichen Zustand. Euer Zustand kann sich ständig ändern. Von gesund auf krank, von krank auf gesund, von normaler Phase auf Periode oder ist halt umgekehrt. Und deswegen passt sich die Religion auch in bestimmten Fällen zur Erleichterung an diese Umstände an. فَإِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. So eine Anzahl von Tagen, die an einem anderen Zeitpunkt sind. In Bukhari und Muslim sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aus Bukhari und Muslim sehen wir in einem Hadith, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sah jemanden, auf den die Leute Schatten gaben. Also da saß jemand und die Leute gaben ihm Schatten mit Kleidern vielleicht oder etwas anderem. Und er fragte, warum machen die das? Und sie antworteten ihm, dass dieser Mann ist am Fasten. Und Rasulullah sagte daraufhin, das Fasten auf einer Reise ist nicht von der Frömmigkeit. Das Fasten in der Reise ist nicht von Frömmigkeit. Weil Allah hat es ihr erlaubt, dass ihr das Fasten brecht. Warum müsst ihr jetzt durch eure Reise fasten und dann den anderen so zur Last fallen, dass die euch Schatten geben müssen, weil ihr selber so schwach seid und den anderen so quasi anderen eine Belastung darstellen? Dann lieber das Fasten lassen, denn so eine Art von Fasten ist dann nicht von Frömmigkeit. Obwohl es nicht verboten ist, auf der Reise zu fasten, aber man sollte halt darauf achten, dass man dadurch nicht anderen zur Last wird oder sich sogar vielleicht ernsthaft schadet, seiner Gesundheit schadet. Rasulullah s.a.w. sagte, in Bukhari und Muslim ist das, Laysa min al-birri as-siyamu fi safar. Es ist nicht von der Frömmigkeit, das Fasten auf der Reise. Ja, diese, was ich euch gerade erzählte, das Hadith, das war von Bukhari und Muslim. Dann war Rasulullah s.a.w., als er die Mekka eroberte, bei Fath Mekka, in Ramadan war das, und alle waren natürlich am Fasten, weil sie kamen von Medina, haben Mekka erobert, und sie waren am Fasten, sie waren also auf der Reise. Und Rasulullah s.a.w. versammelte alle, und zeigte, also demonstrierte quasi, zeigte zur Asr-Zeit, wie er Wasser trank. Also vor allem trank er Wasser und brach somit das Fasten und machte somit ein Beispiel für alle anderen, dass, mit anderen Worten, brecht euer Fasten, denn wir sind auf Reise, es ist Ramadan, es ist Pflicht für uns zu fasten, aber wir sind gerade auf einer Reise und auch Rasulullah s.a.w. Es widersprach nicht seiner Stufe von Frömmigkeit, die nämlich die höchste Stufe ist, dass er auch das Fasten brach, weil er nämlich auf Reisen war. Denn ein Hadith von Ahmed, dass wer nicht die Rukhsa von Allah, Rukhsa ist Erleichterung oder ein Ausweg von Allah. Also das Gesetz ist zwar so und so, aber hier gibt es einen Ausweg. Und das ist von Allah gegeben, hier ist eine Erleichterung von Allah. Wer diese Rukhsa von Allah nicht annimmt, auf ihn ist Sünde wie der Berg von Arafah. Also viel, viel Sünde. Der hat eine große Sünde gemacht, denn Allah gibt dir einen Ausweg und du sagst, nee, ich brauche das nicht. Subhanallah. Also mit anderen Worten, Allah, mich kennst du nicht so gut, ich bin stärker als du denkst, astaghfirullah, und ich brauche diese Erleichterung nicht. Und so soll man nicht sein, man soll die Rukhsa von Allah annehmen und natürlich trotzdem, wer sagt, nein, heutzutage ist das Fasten auf der Reise überhaupt nicht schwer, mir macht das überhaupt nichts aus, ich belaste auch keinen, natürlich kann er dann auf der Reise fasten, weil er zum Beispiel nach Ramadan das nicht alleine nachholen möchte oder andere Gründe, das ist natürlich kein Problem, aber sie sollen nicht im Namen der Frömmigkeit extra Härte uns gegenüber zeigen. Das ist, was hier gemeint ist. Ja, dann sollen wir die Rukhsa von Allah annehmen. Allah hat uns das geboten. Dann sollen wir nicht extra hart zu uns sein und uns dabei als besonders fromm empfinden. In Sahih al-Bukhari sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Bu'istu bil hanifiyyah as-samha as-sahla." Ich wurde entsandt mit der leichten, annehmenden milden Religion. Also damit beschreibt er so ungefähr, heißt das in diesem Hadith, also mit der toleranten. Also das, es gibt viele Dinge, die dieser Islam zulässt, aber natürlich müssen sie auch wirklich von Allah zugelassen sein. Und dazu muss man natürlich nachfragen, ob etwas wirklich noch innerhalb der Grenzen von Islam sich befindet. In Ibn Kathir lesen wir, dass das Fasten schrittweise offenbart zur Pflicht gemacht wurde. Also das Fasten gab es in der islamischen Gemeinschaft schon immer und dann wurde es schrittweise zur Pflicht gemacht. In Bukhari Muslim sagt Aisha radiallahu an, dass der Ashura-Tag, Tag von Ashura, war ein Fastentag. Als Ramadan-Fasten zur Pflicht gemacht wurde, fastete wer wollte und wer wollte, fastete nicht. Also diesen Ashura-Tag. Also Ashura-Tag war Fastentag, dann wurde Ramadan-Pflicht gemacht und dann war Ashura freiwillig. Wer wollte, fastete, wer wollte, fastete nicht. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Und auf diejenigen, die es zu leisten vermögen, oder يُطِيقُونَهُ kann auch heißen, die es nur schwer zu leisten vermögen. Also, und diejenigen, die es zu leisten vermögen, oder die es nur schwer zu leisten vermögen, ist als Ersatz die Speisung eines Armen auferlegt. Wer aber freiwillig Gutes tut, für den ist es besser. Und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr es nur wisst. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Das Wörtchen يُطِيقُونَ kommt von طَوْق, طَوَوْقَاف, und das heißt wörtlich Kraft, Weite, Kontrolle. Und dieses Wörtchen kann man übersetzen يُطِيقُونَهُ als etwas können, die Kraft haben zu etwas, etwas vermögen. Und für diejenigen, die ein bisschen Arabisch können, der vierte Stamm davon, أَطَاقَ يُطِيقُ, heißt dann keine Kraft haben, nicht vermögen. Also ein und dasselbe Wort eigentlich, aber je nach Ausführung, oder in dieser Ausführung kann es sogar beides heißen, also يُطِيقُونَ, diese Wortwahl oder diese Wortform von dieser Wortwurzel, diese Ausführung dieses Wortes kann heißen, Vermögen, Kraft haben oder keine Kraft haben, nur schwer vermögen. Also, wenn wir die erste Bedeutung lesen, diejenigen, die fasten können, يُطِيقُونَهُ, die haben Kraft, die können fasten. Mit anderen Worten, die sind gesund, die sind nicht auf Reise, die haben, auf die trifft keiner dieser Entschuldigungen zu, die wir durchgenommen haben. Also, wenn wir das so lesen, dann müssen wir wissen, Ramadan, wie gesagt, wurde in Medina im zweiten Jahr nach der Auswanderung zur Pflicht gemacht. Und davor war es so, dass Ramadan erlaubt war zu fasten und manche fasteten aber nicht. Also es war nicht Pflicht. Wer nicht Ramadan fastete, sollte Fidya geben. Also, bevor Ramadan fasten zur Pflicht gemacht wurde, konnte man Ramadan fasten. Wer aber nicht fastete, obwohl er konnte, er hätte fasten können, er war nicht krank oder nicht auf Reisen, der sollte dann Fidya geben. Das ist mit dieser Aya gemeint, wenn wir das so lesen. Und diejenigen, die zu fasten vermögen, يُطِيقُونَهُ, die es vermögen, die Kraft haben, فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, die sollen einen Ersatz, Leistung geben, nämlich einen Bedürftigen speisen. Also, die gesund sind, aber trotzdem nicht fasten, die sollen dafür, für einen verpassten Fastentag, einen Armen speisen. Und das, diese Bedeutung der Aya, war dann, bevor der Befehl zum Pflicht, zum Fasten im Ramadan kam, bevor es Pflicht gemacht wurde, nämlich in der Zeit, wo man Ramadan fasten konnte, aber wer nicht fastete, sollte halt Fidya geben. Und dann, als im zweiten Jahr Hijri, also im zweiten Jahr nach der Auswanderung, die Aya 185, die wir gleich lesen werden, inshallah, also die nächste Aya, offenbart wurde, damit wurde dann diese Bedeutung abrogiert, ungültig gemacht. Dann galt also, dass die, die gesund sind, die müssen jetzt fasten. Die, auf die keine Entschuldigung zutritt, keine Reise, keine Krankheit, keine Periode etc., die sollen jetzt bitte fasten. Die können nicht sagen, ich faste nicht, dafür gebe ich aber einen Armen einen Tag Speise. Okay? Also, bis dahin galt, die nicht fasten wollten, obwohl sie konnten, die sollten einen Bedürftigen speisen. Und da gibt es einige Gelehrte, die sagen, einen Bedürftigen zu speisen heißt zwei Mahlzeiten, also einen Tag lang. und andere Gelehrte, nein, eine Mahlzeit pro verpassten Fastentag. So, jetzt lesen wir die Ayah in der anderen Bedeutung und beide Bedeutungen treffen zu, auf diejenigen, die es nur schwer vermögen, die keine Kraft haben, die nur schwer fasten können, wie zum Beispiel Alte, Kranke, auch Schwangere oder auch Frauen, die am Stillen sind und die spüren, dass wenn sie jetzt fasten, dass sie dann mit dem Stillen oder dem Stillen, dieser Verantwortung des Stillens nicht mehr gerecht werden können. Also die können zwar fasten, aber die können nur sehr schwer fasten oder die würden durch das Fasten sich wirklich schädigen, wie zum Beispiel Alte oder Kranke. Diejenigen, die keine Kraft haben, die es nur schwer vermögen zu fasten, wie Alte, Kranke, Schwangere etc., verfidiyatun ta'amu miskin, die sollen eine Ersatzleistung geben, einen Bedürftigen speisen. Und dabei gilt, dass der Alte oder jemand, der so krank ist, dass er nicht hoffen kann, dass er bald einen Zustand der Gesundheit wieder trifft, wie zum Beispiel eine Krankheit, die ihm das ganze Leben nicht mehr erlauben wird, zu fasten, wie was weiß ich, Diabetes oder ähnliche Krankheiten. Für die gilt, dass die nur einen Miskin speisen müssen, für je einen verpassten Tag, und die müssen das Fasten nicht nachholen. Aber Schwangere oder Stillende, die ja nach dem Schwangerschaftszustand oder nach dem Stillen wieder in einen Zustand geraten, wo sie auch fasten können, die sollen die Tage nachholen, die sie des Fastens verpasst haben. In Bukhari und Muslim gibt eine Überlieferung von Salma bint Aqwa. Und sie sagt, لَمَّا نَزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ, als diese Aya offenbart wurde, مَنْ شَاءَ مِنَّا صَوْمَ, wer von uns wollte, fastete, وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ, und wer wollte, brach das Fasten oder fastete nicht. وَيَفْتَدِي, und gab dafür eine Ersatzleistung, nämlich ein Armspeisen. حَتَّى نَزِلَتْ الْآيَةَ بَعْدَهَا, bis dass die Aya, die nach ihr ist, also Aya 185, offenbart wurde. فَنَسَخَتْهَا, und diese abrogierte die vorige. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَصُمْ, und sie meint die Aya, die 185, die danach, die wir gleich lesen, inshallah, dass wer Ramadan zugegen ist, wer Ramadan bezeugt, soll ihn fasten. Also nochmal, die Bedeutung, dass wir haben gesagt, dass وَالَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ kann man auf zwei Arten lesen, nämlich diejenigen, die fasten können, und dann können wir in Klammern setzen, aber nicht tun, weil es ja noch nicht Pflicht war, die sollen für einen verpassten Fastentag فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينَ, einen Miskin, einen Bedürftigen speisen. Diese Bedeutung wurde durch Vers 185 ungültig gemacht. Jetzt kann jemand, der fasten kann, nicht mehr sagen, ich faste nicht, dafür mache ich einen Miskinspeisen. Jetzt muss er, wenn er die Kraft und den Zustand hat, zu fasten, muss er Ramadan fasten. Er ist verpflichtet, Ramadan zu fasten. Aber die Bedeutung bleibt, die wurde nicht abrogiert, dass jemand, der nicht fasten kann, und die nur schwer vermögen zu fasten, Alte, Kranke, Schwangere etc., die wenn sie nicht fasten können, die können für einen verpassten oder müssen für einen verpassten Ramadantag einen Miskin speisen. Diese Bedeutung bleibt weiterhin bestehen und das wird im nächsten Vers nochmal bestätigt. Also, diese Aya 184 ist in einer Bedeutung abrogiert, ungültig oder gilt nicht mehr. Jetzt gilt, die, die können, sollen fasten. Die nicht können, sollen Fidya geben und gegebenenfalls, wenn sie vermögen, wieder den Tag auch nachfasten. Ja, und wenn man für Frauen jetzt besonders, reicht auch, dass sie nachfasten. Fidya sollen sie erst geben, wenn sie vor dem nächsten Ramadan nicht geschafft haben, den Monat nachzufasten oder die Tage nachzufasten. Und Ibn Kathir bestätigt auch das, was wir gerade gelernt haben, dass bevor Aya 185 offenbart wurde, wer wollte, fastete, wer wollte, gab, fastete nicht und gab dafür Fidya, gab dafür eine Ersatzleistung für das Fasten. Und Aya 185 abrogierte diesen Erlass oder diese Erleichterung und machte Ramadan-Fasten zur Pflicht. Und Ibn Kathir sagt auch und zitiert Ibn Abbas, dass die Abrogierung nur für die Gesunden gilt. Und für diejenigen, die es schwer vermögen, Ramadan zu fasten, wie gesagt, Alte, Schwangere, Stillende etc., die sollen nachfasten oder Fidyah geben. ومن تطوع خيرا فمن تطوع خيرا فهو خير له. Und wer freiwillig Gutes tut, so ist das besser für ihn. Besser für ihn. Freiwillig Gutes tun. Zum Beispiel, das kann jetzt auf die Ersatzleistung bezogen sein. Also wer freiwillig zum Beispiel mehr Miskin speist oder besonders viel Essen gibt. Nicht nur ein Essen gibt für einen verpassten Tag, sondern mehr Essen gibt, also freiwillig Gutes tut, so ist das besser für ihn. Er kriegt die Belohnung dafür. Es nützt keinem anderen, er tut keinem anderen einen Gefallen, sondern die Belohnung kommt zu ihm. Oder wer freiwillig Gutes tut, kann auch auf das Fasten bezogen sein. Zum Beispiel ein alter Mann kann zum Beispiel im Sommer nicht fasten. Ramadan fällt in den Sommer und das kann er nur schwer leisten, aber im Winter fällt es ihm leicht. Und jetzt ist ihm zwar erlassen, er kann eigentlich für jeden Tag einen Miskin speisen und damit hat er die Sache erledigt. Aber er tut freiwillig Gutes und fastet diesen Monat dann im Winter nach, weil er das dann leichter vermag. Zum Beispiel, das kann beides heißen. Ibn Kathir sagt, dass Tatawwa, freiwillig Gutes tun, heißt, wer extra Essen gibt zu den Armen. Also wer mehr, obwohl er die Fidya nur eine Speise ist, aber er gibt mehr, um freiwillig mehr Gutes zu tun. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. So ist das nur besser für ihn. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Und dass ihr fastet, ist besser für euch, wenn ihr doch wissen würdet. إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Wenn ihr doch wisst oder wissen würdet. Und Allah SWT sagt doch in einem Hadith Qudsi, أَصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. Dass das Fasten ist für mich und ich belohne es. Subhanallah. Und wir wissen, das Fasten ist so eine Tat, dessen Belohnung Allah SWT uns überhaupt nicht verraten hat. Also etwas ganz Besonderes, weil es eine besondere Tat ist und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie erst am Tag der Auferstehung auf besondere Art und Weise belohnen. Und wir sehen hier also, dass Allah, obwohl das Fasten Pflicht ist, einige Erlasse, Erleichterungen gegeben hat. Dazu nochmal ein Hadith von Sahih Muslim, dass Rasulullah s.a.w. sagte, عليكم برخصة الله التي رخص لكم. Das haltet fest, عليكم, also auf euch ist die Erlaubnis von Allah, Erleichterung von Allah, die euch gegeben wurde. Also da, wo euch Erleichterung gegeben wurde, haltet auch fest an dieser Erleichterung, nehmt diese Erleichterung und wir sollen nicht im Namen der Frömmigkeit so tun, als ob wir diese Erleichterung von Allah nicht bedürfen oder dass unsere Frömmigkeit uns so hart macht, dass wir jede Härte einfach ertragen können. Wir sollen zugeben, wir sind Menschen und dankbar diese Erleichterung von Allah entgegennehmen. Und Rasulullah s.a.w. sagte auch über das Fasten auf der Reise, dass man aftara fa hasan wa man sama fa la junaha alayh. Dass wer Iftar, also wer nicht fastet, so ist das schön, ist das gut. Und wer fastet, so ist das keine Sünde auf ihm. Und das ist in Sahih Muslim. Also es ist zwar erlaubt, aber wer Iftar macht, ist Hassan. Und wer fastet, so ist das auch keine Sünde auf ihm. Und wie gesagt, in einem Fall, wo man anderen zur Last wird, sich ernsthaft schadet, sollte man natürlich davon Abstand nehmen. Und Rasulullah s.a.w. wertet das als nicht von Frömmigkeit, dass man dann auf der Reise fastet. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran offenbart wurde, herabgesandt wurde. Hudan linnas, als Rechtleitung für die Menschen. Das ist jetzt also der Vers 185, in dem der Monat Ramadan zum Fasten zur Pflicht gemacht wird. Das ist der Vers. Und der auch, das was wir eben besprochen haben, das Vorige, nämlich dass wer gesund ist und trotzdem nicht fastet, dafür aber Fidya geben kann, der diesen Erlass abrogierte. Und somit jeden, der sich im Zustand der Gesundheit und nicht auf Reise war, verpflichtete, Ramadan zu fasten. Shahru Ramadan, der Monat Ramadan, in dem der Koran herabgesandt wurde. Also Koran und Ramadan gehören zusammen. Das eine hat mit dem anderen zu tun. Das Wort Ramadan also das Wort Ramadan ist der Name von diesem bestimmten Monat. Das Wort Ramadan kommt von Ramada und daraus ergibt sich auch ein anderes, von dieser Wortwurzel ergibt sich auch ein anderes Wort, das heißt große Hitze oder wenn der Fastende den Durst im Bauch spürt oder den Durst in sich selber spürt, das nannte man auch, dafür gab es auch ein Wort aus derselben Wortwurzel. Und daraus ergibt sich dann das Wort Ramadan, nämlich der Monat, in dem gefastet wird. In dem der Koran herabgesandt wurde. Was heißt das? Wir wissen ja, eigentlich wurde der Koran in mehr als 20 Jahren stückchenweise auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt, offenbart. Was heißt das dann, dass im Monat Ramadan wurde er offenbart, herabgesandt? Und zwar ist damit gemeint, wie die Sa'idi sagt, dass er von Al-Lawh al-Mahfuz, von der wohl aufbewahrten Tafel, die sich bei Allah befindet, wurde der Koran herabgesandt zum Himmel dieser Welt. Zum Himmel dieser Welt und befindet sich in einem gewissen Ort, das Bayt al-Izza, das Haus der Ehre, kann man sagen, befindet. Und von dort wurde er dann in 23 Jahren oder in ein wenig mehr als 20 Jahren auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam stückweise Ayat für Ayat, also Verse für Verse auf den Gesandten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt. Und das heißt dann also, der Anfang der Offenbarung war im Monat Ramadan. Und wir wissen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wiederholte den Koran besonders oft und besonders intensiv mit Jibril alaihi salam im Monat Ramadan. Und er las besonders viel, auch rezitierte besonders viel Koran auch im Monat Ramadan, im besonderen Gebet, das wir Salat al-Tarawih nennen. Und er sagte auch in einem Hadith, dass man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dass wer Ramadan im Gebet steht, oder auch in einem anderen Hadith, wer Ramadan fastet, mit Iman und auf Belohnung hoffend, für ihn sind die Sünden, die davor waren, vergeben. Subhanallah. Und im Gebet stehen natürlich und dann auch natürlich Koran rezitieren. Also das Rezitieren von Koran gehört in den Monat Ramadan. Und im Monat Ramadan auch wurde wann der Koran offenbart? In Laylat al-Qadr, in der Nacht von Al-Qadr, wie Allah SWT in einer Sura auch sagt, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Und diese Nacht ist, wie Allah im Koran sagt, besser als 1000 Monate. Also das beste Buch, das Allah auf diese Erde herabgesandt hat, wurde im besten Monat, in der besten Nacht, auf den vorzüglichsten Menschen, auf den besten Propheten herabgesandt. Und trotzdem wertschätzen wir den Koran doch zu gering, subhanallah, und denken, das wäre etwas Normales, etwas Alltägliches und wissen es wirklich nicht zu schätzen, was Allah uns da in diesem ganz besonderen Monat gegeben hat. Und was ist der Koran? Also inwiefern ist er für uns wichtig? Was ist der Koran für uns? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Es ist eine Rechtleitung für die Menschen und klare Beweise von der Rechtleitung. Wal furqan und das Unterscheidungskriterium oder die Unterscheidung. Also mit welchen schönen Worten hier der Koran beschrieben wird. Wir lesen Rechtleitung für die Menschen. Wir erinnern uns, am Anfang von Surat al-Baqarah hieß es Hudan lil-Muttaqin, dass der Koran ein Buch ist, an dem es keinen Zweifel gibt und dass es eine Rechtleitung ist für die Gottesfürchtigen. Und wir hatten damals gesagt, das heißt also, dass wer vom Koran rechtgeleitet werden möchte, wer wirklich profitieren möchte vom Koran, der muss als Bedingung bringen, dass er zu den Muttaqin gehört, dass er gottesfürchtig ist, dass er mit dieser Einstellung an den Koran geht. Und hier steht dann also, dass der Koran Rechtleitung für alle Menschen ist. Und das ist, lässt sich erklären durch die verschiedenen Stufen von Rechtleitung oder verschiedene Arten von Rechtleitung. Es gibt einmal, wie Ibn Kathir auch erklärt, einmal die Rechtleitung des Bayan, des Erklärens. Also der Koran erklärt ganz genau, das ist der gerade Weg, das ist der falsche Weg. Wer geraden Weg gehen möchte, der muss das und das machen. Wer auf den falschen Weg geht, der wird sich so und so benehmen. Und das ist jetzt Rechtleitung im Sinne von, Allah hat klar gewiesen auf den richtigen Weg. Hier ist der richtige Weg, wer ihn gehen möchte, bitteschön. Und dann gibt es eine andere Art oder eine andere Stufe von Hidayah. Und das ist die Hidayah des Herzens, die Hidayah der Seele, dass Allah rechtleitet auf den richtigen Weg, und das macht Allah nur, bei wem Allah will. Und wer natürlich auch von den Menschen sich dementsprechend benimmt und am Ende Allahs Wille auch auf ihn trifft, dass Allah sein Herz recht leitet, mit Iman füllt, mit diesem Licht füllt. Und diese Rechtleitung ist nur für die Gottesfürchtigen vorbehalten. In ein Hadith von Ahmed heißt es, dass Ramadan nicht nur der Monat von Koran oder nicht nur der Monat ist, in dem der Koran herabgesandt wurde, sondern sogar die Suhuf von Ibrahim, die Schriften von Ibrahim, wurden auch in der ersten Nacht von Ramadan offenbart. Die Tora in der sechsten Nacht von Ramadan und die Injil in der 13. Nacht von Ramadan und der Koran in der 24. Nacht. Also eine Überlieferung, die in Ibn Kathir aufgeführt wird. Wallahu a'lam. Und es ist eine Rechtleitung für die Menschen und eine Furqan. Furqan kommt von also Farq heißt etwas unterscheiden, nämlich zwischen wahr und falsch, halal und haram, zwischen Recht und Unrecht, kommt dieses Buch und zeigt uns ganz genau, das ist wahr und das ist falsch. Es unterscheidet für uns zwischen all diesem Chaos, was wir manchmal sehen und aus Versehen manchmal das Richtige für falsch halten und das Falsche für richtig halten, weil wir nämlich diese Entscheidungen aufgrund unserer Unwissenheit oder aufgrund unserer falschen Informationen treffen. Und da kommt der Koran als Barmherzigkeit von Allah und unterscheidet für uns mit dem Wissen von Allah, durch das Wissen von Allah, was eigentlich das Richtige, das Wahre, das Nützliche ist und was eigentlich die Dunkelheit, das Falsche und Schädliche ist. والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Und hier ist also der Befehl, die Pflichtgebung, wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihn fasten. Wer von euch während diesem Monat anwesend ist, der soll ihn fasten. Also wer anwesend ist, wer den Monat erlebt, wer bezeugt oder die Verkündigung von Monat Ramadan mitbekommt, wer nicht auf Reise ist, der soll ihn fasten. Der ist verpflichtet dazu, diesen Monat, diese Tage zu fasten. Und das ist also auch hier die Abrogation, die Abschaffung der vorigen Eier, der Erlass, dass die Gesunden nicht fasten können, dafür eine Fidya, eine Ersatzleistung geben können. Dieser Erlass wurde damit mit dieser Pflichtgebung ungültig gemacht. Nun gilt nur noch die Ruchsa, der Erlass gilt jetzt nur noch für, wie es weiter in der Eier heißt, وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Wer dann also krank ist oder auf einer Reise sich befindet, so soll er die Anzahl einer Anzahl von anderen Tagen nachfasten. Also wer zum Beispiel, und das, damit kennen wir uns inshallah aus, wer sich in einer Krankheit befindet oder auf einer Reise oder, aus Hadith erfahren wir, auch die Periode hat oder im Wochenbett sich befindet, die sollen dann eine Anzahl, die sie verpasst haben, an anderen Tagen nachfasten. Und wer, wie gesagt, in einem ständigen Zustand sich befindet, also zum Beispiel schon so alt ist, dass er nicht mehr fasten kann, auch nicht mehr fasten können wird, oder so krank ist, dass er nie wieder fasten werden können wird, der soll dann halt Arme speisen für die Anzahl der verpassten Tage. Das Fasten auf der Reise ist jetzt also erlassen. Und die Frage ist natürlich, was ist denn jetzt besser? Soll man jetzt lieber doch fasten auf der Reise oder soll man es jetzt lieber lassen, weil halt der Erlass von Allah gegeben wurde? Und dazu zitiert Ibn Kathir einige Hadithe von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wurde einmal über das Reisen und das Fasten gefragt und er sagte, wer Aftara also wer nicht fastet, der hat Schönes, Gutes getan und wer fastet, auf ihn ist keine Sünde. Also wir sehen an der Formulierung schon, dass Aftara ist schön und gut, wer nicht fastet, ist schön, hat Gutes getan und wer fastet, auf ihn ist keine Sünde. Wallahu alam, dass das Nichtfasten, die Erleichterung annehmen, als besser gewertet wird. Wallahu alam. Und Rasulullah s.a.w. sagte aber dagegen zu jemand anderes, der ihn auch über das Reisen und Fasten befragte, er sagte zu ihm, wenn du willst, dann faste und wenn du willst, dann brech dann Fasten. Und das ist Sahih, das Hadith. In einem anderen Sahih Hadith sagte Rasulullah s.a.w., das haben wir schon jetzt zusammen besprochen auch, wo er Mekka eroberte und das war im Monat Ramadan und sie marschierten bis zu einem bestimmten Ort und dann brach Rasulullah s.a.w. vor allen oder vor allen, die ihn zuschauen konnten, demonstrativ das Fasten und sagte, dass die mit ihm waren, dass sie das ihm nachtun sollten. Also er selber hat dieses diese Erleichterung auch als Vorbild für uns auch angenommen. Dann auch in einem anderen Sahih Hadith, Abu Darda berichtet, dass radiallahu an, wir waren mit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Ramadan, wir gingen hinaus und die Hitze war sehr groß. Unsere Hände waren auf unserem Kopf wegen der großen Hitze. Und nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und Abdullah bin Rawaha fasteten. Also hier sehen wir dagegen, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastete, obwohl Reise, obwohl große Hitze. Und in dem vorigen Hadith brach er das Fasten demonstrativ vor allen. Also wir sehen, beide Beispiele sind da. Und man kann je nach Situation dann, wallahu alam, entscheiden. Und dann sagt Allah SWT in der Ayah, Yuridu, Allah will, Yuridu Allahu bikum al-yusra, wa la yuridu bikum al-usra. Allah will für euch Erleichterung. Allah will für uns die Erleichterung. Und er will nicht für euch die Erschwernis, die Härte. Aisha radiallahu an, berichtet über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Sahih al-Bukhari, dass der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zwei Dinge sah oder zwei Dinge hatte, dann war seine Art, die leichtere zu nehmen, solange sie keine Sünde war. So ungefähr heißt es in dem Hadith. Und in Bukhari und Muslim heißt es auch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Macht es leicht, erleichtert es und macht es nicht schwer, erschwert es nicht. Gebt frohe Botschaft, wala tunafiru, und das heißt ungefähr, vertreibt sie nicht oder vertreibt nicht oder macht nicht, dass die Menschen Abneigung haben. Wala tunafiru. Also so soll ein Mu'min den Dien auch anderen vorstellen, es leicht machen, es nicht erschweren und frohe Botschaft geben und nicht die Menschen vertreiben. Aber natürlich alles innerhalb der Grenzen, die Allah uns gegeben hat. Denn natürlich in einer Umgebung, wo fünfmal Beten schon absolute Härte ist, da können wir nicht sagen, ja guck mal, da müssen wir jetzt das leicht machen, deswegen machen wir jetzt drei Gebete daraus. Das wäre dann ein Verstoß gegenüber den Grenzen von Allah. Und so weit können wir natürlich nicht gehen. Wir machen das nur, solange wir keine Sünde begehen, solange wir die Grenzen von Allah nicht übertreten. Und das heißt also einfach für uns, dass wir nicht im Namen der Frömmigkeit immer Härte zeigen. Oder dass wir meinen, dass die Härte und das Schwere auf jeden Fall eher gottesfürchtig ist als die Leichtigkeit oder die Milde. Nein, im Gegenteil, Milde und Leichtigkeit sind auch Teil des Charakters des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber wie gesagt, natürlich innerhalb der Grenzen von Allah. Und dieser Teil der Ayah, dass Allah sagt, Allah will für euch die Erleichterung und will nicht für euch das Erschwernis, das zeigt uns also auch, dass die Erleichterung für den Reisenden oder für den Kranken aus der Barmherzigkeit von Allah kommt. Also Allah hätte es auch für uns so schwer machen können, die Religion hätte uns für uns, also für jeden hätte das Pflicht sein können, egal in welchem Zustand er sich befindet, und es wäre Sünde, diese Pflicht nicht zu erfüllen, und das wäre so schwer für uns gewesen und die wenigsten von uns hätten das schaffen können. Aber Allah hat es von vornherein schon so gemacht, dass es absolut machbar ist, diese Religion bis ins Kleinste zu praktizieren. Und trotzdem tun wir uns so schwer, die Pflichten von Allah zu erledigen. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Also das alles ist diese Erleichterung, dass ihr an andere Tage nachfassen könnt, etc. Damit ihr die Anzahl vollendet, وَلِتُكْمِلُوا, damit ihr die Anzahl der Fastentage vollendet und Allah als den größten Preis, Allahu Akbar, sagt, dafür, dass er euch recht geleitet hat, auf das ihr dankbar sein möget. Subhanallah. Also damit ihr die Anzahl der Fastentage, die ihr im Ramadan verpasst habt, vollendet und dann, wenn ihr die Anzahl vollendet habt, und dann Allahs Größe verkündet. Und das zeigt uns wieder, dass hier hat man gerade eine Ibadah vollendet. Ja, das ist ja eine Leistung. Und normalerweise, wenn wir Menschen etwas leisten, dann werden wir stolz. Dann sind wir, dann wähnen wir uns groß aufgrund unserer Leistung. Dass ich habe das gemacht. Ich habe einen Monat gefastet. Ich habe etwas getan für Allah. Ich bin jetzt weitergekommen. Aber Allah erstickt jeden Keim von, 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 von aufkommendem Stolz direkt und sagt, nein, ihr sollt nicht eure Größe preisen, euch groß wähnen, sondern walitukabbirullaha ala ma hadakum, ihr sollt Allahs Größe preisen, weil er hat euch ja geleitet. Er gab euch die Möglichkeit, er leitete euch zu dieser Möglichkeit, Allah zu dienen. Er leitete euch zum Fasten. Er leitete euch zum Islam. Allah hätte euch auch irgendwo in Dunkelheiten herumirren lassen und ihr hättet nie davon gewusst, dass es überhaupt eine Ibadah gibt, die sich Fasten nennt, und hättet nie an dieser Möglichkeit von Belohnung teilhaben können. Und deswegen, ihr hättet auch die Liebe zum Fasten überhaupt nicht in euren Herzen spüren können. Und Allah hat euch zu dieser Ibadah, zu dieser Möglichkeit geleitet, euch die Erlaubnis gegeben, diese Ibadah zu leisten, euch die Kraft gegeben, diese Ibadah zu vervollkommnen. Und deswegen sollt ihr Allahs Größe preisen. Und das ist auch mit, was wir auch dann an Eid, am Eid al-Fitr, also wenn Ramadan zu Ende ist, was wir dann am Eid-Tag, am Festtag nach Ramadan machen, dass man vor dem Eid-Gebet und auch danach Allahs Größe preist. Ja, Allahu Akbar, etc., was man in den Moscheen und überall hört, das soll man auch wirklich intensiv machen und immer dabei denken, dass die wahre Größe nur Allah gebührt und dass wir nicht, nur weil wir gerade eine Leistung vollbracht haben, irgendwie Allahs Größe vergessen können oder uns selber sogar groß wähnen können. Und so ist das dann auch, wenn man den Eid-Mond sieht, wenn man den Mond vom Ende von Ramadan sichtet oder davon mitkriegt, dass er gesichtet wurde, dann beginnt man mit dem Takbirat. Und la'allakum, wozu soll das auch führen? Das ganze Ramadan und diese ganze Anstrengung und Allah groß zu preisen, Allah sagt, wa la'allakum tashkurun, auf dass ihr dankbar sein möget. Dankbarkeit. Also jetzt haben wir schon ein paar Ziele von dieser ganzen Mühe und Pflichtgebung und all diesem. Das la'allakum tattaqun, taqwa. Das ist eines der großen Ziele. Wir sollen uns Taqwa aneignen, Gottesfurcht aneignen. Und la'allakum tashkurun, der Dankbarkeit gegenüber Allah, anerkennen, dass Allah uns all dies gegeben hat, anerkennen, dass wir ansonsten im Rest des Jahres essen und trinken können, wann wir wollen, und dass wir auch so vieles haben, was Allah uns gegeben hat, dass wir die Gaben von Allah wertschätzen lernen, dankbar dafür sind und mit ihnen auch so verfahren, wie Allah ist, wie Allah damit zufrieden ist. Ibn Kathir sagt, ihr sollt Allahs Größe preisen, dass er eure Ibadah beendet hat. Also, dass er unsere Ibadah am Ende von Ramadan also vervollkommnet hat. Dankbar dafür sein. Und die Dankbarkeit, la'allakum tashkurun, in Ibn Kathir steht, dass wenn ihr den Befehlen von Allah folgt, ihm gehorcht, die Pflichten erfüllt und euch vom Verbotenen fernhaltet, dann werdet ihr vielleicht dankbar werden. Subhanallah. Also nach all der Arbeit, was wollen wir als Frucht genießen? Die Dankbarkeit gegenüber Allah. Wir all das gehorchen und Befehle und Pflichten erfüllen, Verbotenes lassen, all die Mühe und Qual, warum? Damit wir Dankbarkeit spüren können, weil das ist das eigentliche Ziel des Gläubigen und die eigentliche Charakteristika eines Gläubigen, Taqwa und Dankbarkeit gegenüber seinem Schöpfer. Subhanallah. Wala'allakum tashkurun, und auf dass ihr dankbar sein möget. Subhanallah. Dankbar für Ramadan, dankbar für die Gaben, die man im Ramadan ja noch mehr zu schätzen weiß. Denn ansonsten gehen wir oft sehr unbewusst mit unseren Gaben um. Ja, Kühlschrank ist voll, das ist ja normal, muss ja auch voll sein. Sobald er mal nicht voll ist, dann beklagt man sich auch direkt. Aber im Ramadan ist das alles ein bisschen anders. Dann sieht man auf einmal, dass, oh, Hunger ist ja auch etwas, was man spüren kann. Und dann hat man auch mehr Bedenken über die anderen Menschen, die ständig Hunger leiden. Und ist man auch dann in der Konsequenz, wenn man ein bewusster Mensch ist, vielleicht ein wenig dankbarer, dass man zu denen gehört, die Allah ansonsten vor dieser Prüfung von Hunger und Armut bewahrt hat. Und dankbar natürlich auch, dass Allah uns diese Ibadah geschenkt hat, uns diese Möglichkeit geschenkt hat. Und natürlich, was wurde im Ramadan noch offenbart? Der Koran. Dankbar für den Koran, der eine Rechtleitung für die Menschen ist, der uns überhaupt die Fähigkeit gibt, diese Brille anzieht, mit der wir überhaupt Recht und Unrecht unterscheiden können. Wal Furqan, die Unterscheidung. Die Dua des Fastenden wird nicht abgelehnt. Und in der nächsten Aya lesen wir über die Dua, über das Bittgebet, über das Bitten Allahs, also dass man Allah bittet. Allah sagt, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Ich erhöre den Ruf des Bittenden, wenn er mich anruft. So sollen sie nun auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie besonnen handeln mögen.
أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
In Jazairi steht, dass eine Gruppe von Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen zum Gesandten und fragten ihn sallallahu alaihi wasallam, das ist unser Herr nah? Wenn er nah ist, dann werden wir mit ihm leise reden. Doch wenn er weit ist, weit entfernt ist, dann werden wir ihn laut rufen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam schwieg und diese Aya wurde dann offenbart. Dass wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich nah. Subhanallah. Allah ist uns, wie in einer anderen Aya auch heißt, näher als unsere Ader hier am Hals, Halsschlagader. Noch näher. Und das nur ein Vergleich. Also Allah ist uns so nah, wie wir uns gar nicht vorstellen können. Und er hört den Ruf des Bittenden, wenn er ihn anruft. In Abu Dawud lesen wir ein Hadith, das vom Propheten s.a.w. überliefert wird. Ad-Dua huwa al-Ibada. Die Dua, Dua heißt Bittgebet, Allah bitten, Allah anrufen, das ist die Ibadah. Also das ist die Essenz von der Ibadah, das ist die Basis der Ibadah. Das ist, genau das ist die Ibadah, nämlich Allah zu bitten, sich in der Gestalt, in der Rolle des Bittenden gegenüber dem Schöpfer hinzustellen. Aus einem anderen Hadith erfahren wir, dass das Schicksal kann mit Dua, also aus einem Hadith erfährt man das, dass das Schicksal kann mit Dua geändert werden. Subhanallah. Also an sich ist das Schicksal ja schon geschrieben und steht fest. Ja, all die Dinge, die uns passieren, steht alles schon fest. Aber Dua ist so ein Mittel, so eine Waffe oder so ein Weg, mit dem man sogar das Schicksal ändern kann. Und es gibt natürlich auch Dinge, die das Bittgebet kraftlos werden lassen, ungültig werden lassen. Du bittest und bittest und passiert nichts. Allah hört dein Gebet gar nicht. Und was ist das? Haram essen. Ihr erinnert euch an die Aya, wo wir darüber sprachen, über das Verbotene zu verzehren, verbotenes Essen. Dass davon ein großer Schaden ist, dass jemand, der sich von Verbotenem ernährt oder auch Verbotenes verdient und sich davon unterhält, also Kleider und Essen und alles davon kauft, der seine Bittgebete werden nicht akzeptiert. Der wird überhaupt nicht von Allah erhört. Subhanallah. Was für ein großer Schaden. Wir denken, das ist eine Kleinigkeit in der Religion. Ja, dass unsere Geldangelegenheiten, die gehen ja nur uns an. Aber nein, sie gehen auch nur uns an. Nämlich, wir gehen so weit, dass wenn wir uns, was Haram und Halal angeht, im Verdienst, im Risk, nicht wirklich kümmern, dass wir uns dann auch nicht wundern müssen, warum unsere Bittgebete einfach nicht erhört werden. Und was noch Bittgebet ungültig machen kann, was das ungültig, also unerhört lassen kann, dass es nicht erhört wird, ist die Eilfertigkeit. Nämlich, dass jemand, in Sahih Muslim heißt es, dass jemand sagt, also was ist diese Eilfertigkeit? Dass jemand sagt, Allah hat mein Dua nicht gehört. Also man macht Dua und dann sieht man nicht so schnell Ergebnisse, wie man halt möchte und dann sagt man eilfertig, Allah hat mein Dua nicht gehört und das macht dann die Dua wirklich auch ungültig. Also dieses schlechte Denken wirkt sich dann auf die Realität quasi aus. فَإِنِّي قَرِيب. Und wenn ihr andere Ayat betrachtet, in denen Allah auch diese Wortwahl oder Satzgestaltung gewählt hat, wo er sagt, wenn sie das und das fragen, dann antworte. Also in anderen Ayat, wie zum Beispiel, sie fragen dich über die Seele, sie fragen dich über das Spenden, sie fragen dich über die Neumonde etc., dann antwortet Allah immer, subhanahu wa ta'ala, sprich zu ihnen. Und dann kommt die Antwort. Also Rasulullah s.a.w. soll zu ihnen sprechen und dann gibt Allah die Antwort. Aber hier sehen wir, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي, wenn sie dich nach mir fragen, dann steht dazwischen kein قُل, kein sprich zu ihnen und dann kommt die Antwort, sondern hier ist das sprich ausgelassen oder steht hier gar nicht, es steht direkt فَإِنِّي قَرِيب, so bin ich nah. Also auch sogar in der Satz Form ist schon eine gewisse Nähe zu spüren, dass man nicht mal Rasulullah s.a.w. zwischen den Fragenden und Allah steht, nicht mal er vermittelt zwischen Allah und den Fragenden, sondern Allah ist jedem Gläubigen, jedem Menschen so nah, und wenn man so nah ist, dann braucht man kein Medium zwischen sich und diesemjenigen, der so nah ist. Also der Mensch und der Bittsteller gegenüber Allah braucht kein Medium zu Allah.
braucht nichts zwischen sich und Allah, um Allah anzurufen, um Allah zu erreichen. Sondern Allah ist für jeden direkt erreichbar, ohne Medium, ohne Treppen, ohne Zwischenmenschen, ohne Vermittler. Jeder kann sich direkt zu Allah wenden. فإني قريب. In Ibn Kathir heißt es, ja, Jazairi sagt erstmal, dass aus dieser Aya auch ersichtlich ist, und wir lesen gleich noch dazu Hadithe, wo das noch klarer wird, dass es also nicht gemocht ist, in der Ibada, in der Gottesanbetung, laut zu sein. Ja, laut Dhikr zu machen und laut, also diese Dinge laut zu machen, außer natürlich in bestimmten Dingen, die von der Sunna so vorgegeben sind, wie die Talbiya, dass man vor Hajj und Umrah zum Beispiel laut diesen bestimmten Satz immer wieder spricht, Labbaik, Allahumma Labbaik, etc. Oder bei Adhan, den muss man laut sprechen, damit die Leute den hören. Oder auch Iqama wird relativ laut gesprochen, um die Menschen zu informieren, dass das Gebet jetzt etabliert ist. Man soll Allah, also man soll viel Dua machen. Allah, Rasulullah sagt ja, Ad-Dua huwa al-Ibada. Man soll viel Dua machen. Rasulullah lehrte uns, um Wohlergehen zu bitten. Also man soll Dua machen, man soll Allah viel auch um Afia, um Wohlergehen, um in allen Angelegenheiten bitten. Also es ist auch nicht Frömmigkeit unbedingt, Allah um Prüfungen zu bitten. Ja, das, manchmal kriegen wir ein falsches Bild, dass wenn man so Sätze liest, dass die Propheten wurden so viel geprüft oder etc., dass man jetzt meint, ich muss jetzt Allah, wenn ich meine Frömmigkeit beweisen will, müsste ich jetzt also meinen Herren um Prüfung bitten. Aber so ist es nicht. Im Gegenteil, wir sollen Allah um Wohlergehen bitten und um Schutz für unseren Iman bitten und nicht um Härten oder ähnliches bitten. Und wenn dann aber eine Härte kommt, dann sollen wir auch standhaft bleiben. Aber nicht extra darum bitten. Allah subhanahu wa ta'ala mag es oder liebt es von seinem Diener, dass man ihn bittet. Das ist eine Ibadah, die Allah erfreut. Also wir sollen nicht denken, nee, ich will nicht so viel Dua machen oder wie man bei Menschen manchmal denkt. Ne? Das ist nicht vergleichbar mit Menschen. Allah ist nicht ist so wie er. Wenn du Menschen zweimal am Tag anrufst oder eine Woche lang jeden Tag anrufst, um etwas Bestimmtes von denen zu wollen oder zu erbitten, dann gibt es wenige Menschen, die nicht nach einer Zeit genervt sein werden. Oder nach einer Zeit sagen, guck mal, das geht nicht mehr, du kannst mich immer ständig um diese und diese Sache bitten. Es gibt wenige Menschen, die nicht nach einer Zeit, nach ein, zwei, drei Jahren, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo sie sagen, nee, ich kann das nicht mehr. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay, nichts ist so wie er. Allah liebt es, dass wir ihn bitten, und selbst wenn es um eine Kleinigkeit ist. Also wir sollen auch nicht zu klein achten, um dafür uns zu Allah zu wenden. Und Dua, wie gesagt, kann sogar eine Sache, die für dich geschrieben ist, abwenden, also ändern. Also in einem Hadith heißt es, dass eine Musiba, also ein Unglück oder etwas, was dich treffen soll, das kommt von Himmel schon auf dich zu, und dann kommt die Dua von dir und geht auch, und die beiden treffen sich, und je nachdem, was stärker ist, gewinnt, mit anderen Worten. So ungefähr heißt es. Und das heißt auch, aus einem Hadith, dass seid nicht müde, Dua zu machen, denn Allah vernichtet nicht die Dua-Machenden. Also wenn jemand so ist, dass er sich wirklich ständig zu Allah wendet, so jemanden wird Allah nicht vernichten. Natürlich soll man nicht beim Bittgebet um Sünden bitten. Also um etwas, was sündhaft ist, dass man darum Allah bittet. Das soll man natürlich nicht tun. Und man soll bei der Dua nicht eilfertig sein, nicht sofort Ergebnisse wollen. Allah weiß am besten, man soll auf Allah auch dann vertrauen, dass die Dua schon akzeptiert wurde und dass dann Allah am besten weiß, was, wann, in welcher Form einem gegeben werden soll. Man soll Dua mit Entschlossenheit machen. Man soll nicht sagen, wenn du willst, gib mir, wenn du nicht willst. Das soll man nicht machen, denn wer kann von uns Allah zu etwas bringen oder seinen Willen, astaghfirullah, beeinflussen. Die Dua von Unterdrückten, von Eltern für ihre Kinder, vom Fastenden und vom Reisenden im Besonderen, über diese Dua von ihnen wird im Besonderen gesagt, dass sie akzeptiert werden. Wie zum Beispiel vom Unterdrückten, dass zwischen seiner Dua und Allah kein Hindernis ist, kein Hijab ist. Geht direkt zu Allah. Ujibu da'wati da'i, also Allah erhört, antwortet auf den Ruf des Rufenden, idha da'an, wenn er mich ruft, فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. Was sollen wir denn also tun? So sollen sie also mir Folge leisten, auf mich hören. يستجيبوا heißt antworten, hören, Folge leisten. Und Jaza'iri sagt, dass wenn ich rufe, also wenn Allah ruft, zu meinem Gehorsam und zum Gehorsam meines Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, dann sollen sie antworten, dann sollen sie Folge leisten. Und im Gegenzug wird natürlich auch Allah dann unsere Dua akzeptieren. Und sie sollen an mich glauben, la'allahum yarshudun. Also, Allah glauben, auf Allahs Rufe antworten, Allahs Ruf folgen, ihm gehorchen mit anderen Worten. Und dann werden wir auch Rushd, den geraden Weg, den rechten Weg finden. Jazaidi erklärt Rushd, yarshudun, als das Wissen von dem, was Allah liebt und das Wissen von dem, was Allah erzürnt und das entsprechende Handeln danach. Das ist das besonnene Handeln. Ja, la'allahum yarshudun, auf dass sie besonnen handeln mögen. Was heißt das? Das heißt, dass man so handelt, dass man das tut, was Allah liebt und sich von dem fernhält, was Allah erzürnt. Und das ist das rechte, der richtige Weg, das besonnene, gute, korrekte Handeln des Menschen. In Ibn Kathir werden einige Hadithe über dieses Thema Dua zitiert. Zum Beispiel in den Sahihain heißt es, also in Bukhari Muslim, von Abu Musa al-Ash'ari, dass wir waren mit Rasulullah s.a.w. in einer Schlacht, auf einer Schlacht, und wenn immer wir auf einen hohen Ort gingen, wie zum Beispiel einen Hügel oder einen Berg oder so, oder wenn wir ein Tal runter gingen, riefen wir mit lauter Stimme Allahu Akbar. Also lauter Stimme riefen wir diese Allahu Akbar aus. Rasulullah s.a.w. kam und sagte zu uns, O ihr Menschen, seid barmherzig zu euch, also seid euch selber gegenüber barmherzig. Ihr ruft nicht einen Tauben oder Abwesenden, sondern den Allhörenden, den Allsehenden. Den ihr ruft, ist näher zu euch als der Hals oder Nacken eures Reittieres. Also den ihr ruft, macht einen Vergleich, den ihr ruft, also Allah, ist näher zu euch als der Nacken des Tieres, auf dem ihr gerade sitzt. O Abdullah bin Qais, das war Abu Musa al-Ash'ari, soll ich dir ein Wort lehren von den Schätzen des Paradieses? Und das ist, La hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt keine Kraft und keine Macht außer bei Allah, außer mit Allah. Subhanallah. Also hier lehrt Allah subhanahu wa ta'ala, Gesandter sallallahu alaihi wa sallam, uns also auch, dass dieses leise oder nicht unnötig laute Dhikr machen oder Allah so zu rufen, als ob er wirklich weit entfernt wäre. Dieses Verständnis oder diesen Glauben über Allah haben wir nicht, sondern Allah ist uns jedem näher, als wir uns vorstellen können, und wir müssen nicht unsere Stimme einsetzen, um Allah zu erreichen. In Ahmed wird ein Hadith von Rasulullah s.a.w. überliefert, dass Yaqulullahu ta'ala, Allah sagt, also Hadith Qudsi, Ana inda dhanni abdi bi, dass ich bin bei dem Denken von meinem Diener über mich. Also so wie mein Diener über mich denkt, so wird er mich auch finden, so ungefähr. Wa ana ma'ahu idha da'ani, und ich bin mit ihm, wenn er mich ruft. Allah ist mit uns, mit seinem Wissen und mit seinem alles übersehen, dass wenn wir ihn rufen, ist er direkt bei uns und wir müssen nicht laut nach ihm rufen. In Ahmed auch ein anderes Hadith, dass kein Muslim macht Dua zu Allah, solange er keine Sünde oder um Verwandtschaftsbande zu brechen bittet in seiner Dua, ohne dass Allah ihm eines von drei Dingen dafür gibt. Also kein Muslim macht Dua, ohne dass Allah ihm eines von drei Dingen gibt, außer natürlich er bittet um eine Sünde oder dafür, dass Verwandtschaftsbande gebrochen wird. Zum Beispiel jemand macht Dua, dass Allah bitte macht, dass meine Mutter mich nie wieder besucht oder so. Astaghfirullah. Ja, also solche Dua soll man nicht machen. Wenn man eine also korrekte Dua macht, dann gibt Allah auf jeden Fall eines von drei Dingen. Entweder eilt er für ihn seine Dua, also Allah gibt direkt das, worum man gebeten hat, oder er bewahrt es für ihn auf im Jenseits. Oder Allah hält dafür gleichermaßen Schlechtes von ihm ab. Also eines von diesen entweder direkt beantwortet oder er bewahrt es für uns auf im Jenseits. Im Jenseits sehen wir dann den entsprechenden Lohn dafür, sehen wir die Frucht von dieser Ibadah, sehen wir dann im Jenseits. Oder Allah hält gleichermaßen Schlechtes dafür für diese Dua von uns ab. Subhanallah. Dann aus einem anderen Hadith, das in Ibn Kathir auch zitiert wird, das Dua wird angenommen, solange man nicht allfertig ist. Und dass dieses Allfertigsein ist halt, dass man sagt, Allah hat mein Dua nicht angenommen. Subhanallah. Und das soll man also nie sagen, egal wie lange es dauert, denn in dem Moment wird es quasi dann wirklich Wahrheit, dass Allah dann wirklich dein Dua nicht akzeptiert. Also man soll ganz fest darauf vertrauen, dass es wirklich so ist. Allah akzeptiert die Dua auf jeden hundertprozentigen Fall, wenn man natürlich gewisse Bedingungen einhält, die wir jetzt schon besprochen haben. In einem Hadith von Ahmed heißt es auch, dass drei Leute, ihre Dua wird nicht abgelehnt. Der gerechte Herrscher, der Fastende, bis er Iftar macht, also bis er sein Fasten bricht, und der Unterdrückte. Allah erhebt ihre Dua über die Wolken am Tag der Auferstehung. Und die Türen des Paradieses werden für sie geöffnet. Und er, subhanahu wa ta'ala, sagt, bei meiner Ehre, sicherlich, ich gebe dir, und selbst, wenn es nach einer Zeit ist. So ungefähr heißt es in einem Hadith von Ahmed. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Und wir sehen, das ist also immer, wenn Allah, wenn von Allah etwas kommt, dann ist es meistens oder immer so, dass auch von uns etwas kommen muss. Nämlich, dass auch wir dann Allah Folge leisten, gehorchen, das, was Allah uns befiehlt, ernst nehmen und soweit es geht, versuchen umzusetzen. Und das alles verbunden mit وَلْيُؤْمِنُوا بِي, an Allah zu glauben. Und das ist dann وَلْيُؤْمِنُوا بِي, das besonnene, rechte, korrekte Handeln, das wir doch alle so gerne haben möchten. Wenn wir wirklich Iman, wenn wir wirklich den Glauben Allah verinnerlicht haben, dann wollen wir auch diesen rechten Weg, das besonnene Handeln für uns erwerben.
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.
Erlaubt ist euch, in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Ballschlaf auszuüben. Sie sind euch ein Kleid und ihr seid ihnen ein Kleid. Allah weiß, dass ihr euch selbst immer wieder betrügt oder betrogt. Und da hat er eure Reue angenommen und euch verziehen. Von jetzt an verkehrt mit ihnen und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat. Und esst und trinkt, bis sich für euch der weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet.
Uhilla lakum, halal gemacht.
Also es wurde für euch erlaubt, ist okay, das zu machen. Es ist für euch keine Sünde, das zu machen. Es ist erlaubt. Nämlich in den Nächten des Fastens, also in den Nächten des Monats Ramadan, wo es ja tagsüber ist, Pflicht ist, sich vom Essen, Trinken und vom ehelichen Verkehr fernzuhalten. Aber in den Nächten ist euch erlaubt, laut dieser Aya, dieses Essen und Trinken und somit auch den ehelichen Verkehr mit euren Ehepartnern, also mit den Frauen, wieder zu pflegen. Das ist halal.
Am Anfang des Islam war es so, dass mit dem Fasten so, dass man nur bis Isha, also Maghrib darf man ja wieder essen und trinken, und dieses Erlaubnis, Essen zu trinken und auch ehelichen Verkehr zu üben, war nur bis Isha, also nur bis zum Nachtgebet gegeben. Wer davor einschlief und dann zum Beispiel in der Nacht wieder aufwachte, der durfte nicht mehr diese Erlaubnis nutzen. Also sobald er einschlief, war es vorbei für ihn. Und da gab es einen Sahabi, das wird in Ibn Kathir von Ibn Ishaq zitiert, dass einen Sahabi, einen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab, dessen Name Qais bin Sarma hieß. Er hieß Qais bin Sarma. Und er kam nach Hause, also es war Ramadan, er kam nach Hause nach einem langen Tag der Arbeit, also wahrscheinlich auf dem Feld oder ähnliches, und er fragte, ob es was zum Essen gäbe. Und seine Frau sagte, nein, ich versuche etwas zu finden. Und er schlief ein und musste dann also, entsprechend der alten Regelung, am nächsten Tag, ohne was zu essen, weiter fasten. Und er wurde am halben Tag, also mitten am Tag, wurde er dann ohnmächtig. Und so machte Allah dann, die Barmherzigkeit von Allah war so groß, er machte dann die ganze Nacht halal zum Essen und Trinken und somit auch für den ehelichen
Verkehr. Also diese Eier wurde dann aufgrund oder aufgrund dieses Ereignisses offenbart. Ja, weil natürlich war diese Regelung, die alte Regelung, die am Anfang, in der Anfangszeit bestand, war natürlich für die Muslime sehr schwer in die Tat umzusetzen, wie wir hier an diesem Beispiel von diesem Sahabi sehen, dass nur bis Isha-Gebet und wer davor einschlief oder das Einschlafen machte das Essen wieder unerlaubt und man musste den nächsten Tag einfach weiter fasten. Das war natürlich schwer und somit kam dann die Erleichterung von Allah, dass man diese Sachen wieder in den Nächten, komplette Nacht pflegen konnte. Und Allah beschreibt dann mit sehr schönen Beispiel oder Umschreibung die Beziehung von Eheleuten untereinander. Er sagt also, Ar-Rafatu ila nisaikum. Ar-Rafat wird hier übersetzt als Beischlaf. Rafat ist eigentlich alle Stufen des ehelichen Verkehrs. Also vom Reden bis zum Verkehr selbst ist alles Rafat. Und wörtlich heißt es eigentlich ohne Trennung sein. Also ohne Hijab sein. Also wenn natürlich, wenn beim ehelichen Verkehr, dann ist man sich so nah, dass keine Trennung mehr wortwörtlich zwischen den beiden Menschen ist. Und daraus ist das Wort Rafat, Beischlaf, entstanden. Und das ist erlaubt, ila nisaikum, mit euren Frauen, also in der Nacht von dem Fasten. Und dann beschreibt Allah diese eheliche Beziehung oder die Beziehung von Eheleuten untereinander als hunna libasun lakum, sie, die Frauen, sind ein Kleid für euch. Wo entum libasun lahun, und ihr, die Männer, seid ein Kleid für sie. Und das ist eine wunderschöne Beschreibung, aus der wir sehr viel lernen können, aus der wir sehr viel verstehen können. Erstmal das Gleichnis also von Kleidung und Körper. Und auch, dass Allah Mann und Frau gleichermaßen füreinander beschreibt. Also Mann ist Kleidung für Frau und Frau ist Kleidung für Mann. Hier steht nicht, dass der Mann ist etwas anderes für die Frau und die Frau ist etwas ganz anderes für den Mann. Oder das eine ist besser, das andere ist schlechter füreinander. Nein, beides ist gleich und gleich gut füreinander. Zwischen Kleid und Körper, wie das Wort Rafat auch schon sagte, gibt es kein Hindernis. Das zeigt schon mal die Nähe. Und natürlich nicht nur die körperliche Nähe, sondern auch die charakterliche oder die emotionale Nähe von Mann und Frau. Dann das Kleid oder die Bekleidung schützt den Menschen auch vor Haram. Also schützt ihn auch vor Schamlosigkeit oder vor Entblößung. Und wenn ihr dann nochmal an dieses Hadith von Rasulullah s.a.w. denkt, wo er sagte, wer von euch kann, soll heiraten und wer nicht, der soll fasten. Also um sich halt vor diesem Haram zu schützen. Dann auch schützen, Bekleidung oder sich zu bedecken, schützt auch unsere Ehre und unsere Scham. Also da, wo Allah im Koran auch sagt zum Beispiel, dass die Eheleute füreinander, besonders die Frau für den Mann, Sakina, Ruhe ist. Ja, seine Ehre und seine Scham beschützt. Sie gibt ihm Ruhe. Und natürlich umgekehrt genauso. Dann, wenn wir noch weitergehen und an diesem Beispiel festhalten, dass Bekleidung, dass man füreinander Bekleidung, Kleid ist, unsere Kleidung schützt uns auch vor Umwelteinflüssen, wie zum Beispiel vor Hitze oder vor Kälte, vor Unwettern. Ja, man zieht sich entsprechend dem Wetter an, damit man vor Schäden geschützt ist. Und genauso sollen Ehepartner sich auch vor Schaden oder vor schädlichen Einflüssen aus der Umgebung von fremden Menschen oder aus der Gesellschaft sollen sich gegenseitig schützen, sollen füreinander da sein, so wie die Kleidung für einen da ist. Ja, soll man nicht ein Verhältnis haben von mir ist doch egal, was mit dem passiert, oder soll jeder auf sich selber aufpassen, so eine egoistische Art und Weise, sondern sich als Einheit verstehen. So wie man sein Kleid als Einheit mit sich selber versteht, so soll man auch den Ehepartner als Einheit mit sich verstehen und ihn als Schutz verstehen und auch Schutz natürlich für ihn als Gegenleistung oder im Gegenzug auch als Schutz, als Hilfe, als Unterstützung für ihn funktionieren. Sein Kleid beschützt man, wenn man bei Verstand ist und wenn man ein vernünftiger Mensch ist, beschützt man sein Kleid vor Schmutz, Flecken, vor Beschädigungen, vor Rissen. Ja, wenn ein Riss mal passiert, wenn es mal schmutzig wird, dann wäscht man es sofort. Dann flickt man es sofort, um den Fleck oder um den Riss wieder unkenntlich zu machen. Und genauso soll man auch den Ehepartner beschützen. Wenn ihm etwas passiert, dann soll man das versuchen reinzuwaschen. Man soll nicht, und was heißt man soll nicht, das ist sogar mit Herd, also aufs Strengste verboten, dass man über den Ehepartner schlecht redet oder sogar ihn verleumdet oder seine Privatdinge rumerzählt. Das ist alles verboten, man beschützt sein Kleid. Und genauso soll man auch den Ehepartner, seine Angelegenheiten, seine Person vor allen möglichen schützen, reinigen, reinhalten. Ja, so sollen Ehepartner zueinander sein. Dann auch die Kleidung, die man anzieht, normalerweise, wenn es nicht anders geht, dann ist was anderes, aber normalerweise sollte die Kleidung zu dir passen. Zum Beispiel die wenigsten von uns ziehen Kleidung an, die viel zu groß ist oder viel zu klein. Oder zum Beispiel jetzt kein Bruder würde mit einer bayerischen Tracht rausgehen. Ja, das passt nicht zu ihm, das ist nicht gemäß seiner Person. Und darum sollte man auch eine Kleidung wählen, die zu deiner Persönlichkeit, Größe, zu deiner Einstellung passt, die gemäß deiner Person ist. Ja, damit man umso besser mit dieser Kleidung, also mit dem Ehepartner, auskommt. Man sucht etwas Passendes aus. Ja, und dieses Beispiel lässt sich noch wirklich viel weiterführen. Das waren nur ein paar Punkte, die zum Andenken anregen sollen. Die zum darüber nachdenken anregen sollen. Dann sagt Allah, Alimallahu annakum, Allah wusste, kuntum tachtanuna anfusakum, dass ihr euch zu betrügen pflegtet. Was war dieser Betrug? Was wertet Allah hier als Betrug? Das anfangs war, in Ibn Ishaq steht, Ibn Kathir zitiert das, dass Al-Bara sagt, als Ramadan Fasten vorgeschrieben wurde, pflegten die Muslime sich von Verkehr mit ihren Frauen fernzuhalten für den ganzen Monat. Ja, also Ramadan Fasten wurde vorgeschrieben und die Muslime verstanden das so, dass man jetzt den ganzen Monat nicht mehr Verkehr mit den Ehefrauen pflegen darf. Und sie hielten sich davon fern, aber einige Männer betrogen sich selbst, mit anderen Worten, sie pflegten den Verkehr trotzdem. Und Allah offenbarte dann also, Allah weiß, dass ihr euch selbst zu betrügen pflegtet, so könnt ihr jetzt wieder mit ihnen Verkehr pflegen. Mit anderen Worten, jetzt ist es euch erlaubt, macht es, es ist keine Sünde. Ihr könnt das in Anspruch nehmen, diese Erleichterung. Und Ibn Abbas sagt auch darüber, dass im Ramadan, wenn die Muslime Isha gebetet hatten, also das Nachtgebet verrichtet hatten, berührten sie ihre Frauen nicht mehr. Mit Berühren ist der eheliche Verkehr gemeint. Und sie nahmen auch keine Nahrung mehr zu sich bis zur nächsten Nacht. Dann gab es einige Muslime, inklusive Umar bin al-Khattab, die ihre Frauen berührten und auch aßen nach Isha. Ja, wir haben ja schon gesagt, dass am Anfang vom Islam es noch nicht so ganz klar auch war, ob jetzt der ganze Monat gemeint ist oder, also es war eine Sache, wo die Muslime nicht einen klaren Befehl von Allah hatten, aber schon dachten, dass man den ganzen Monat sich fernhalten sollte. Und dann einige halt das dann trotzdem machten. Dann beklagten diesejenigen sich bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und daraufhin offenbarte Allah, Alimallahu, bis tubashiruhunna. Falana bashiruhunna. So, jetzt pflegt mit ihnen Verkehr. Das werde ich gleich vorlesen. Annakum kuntum tachtanuna anfusakum fataba alaykum, so wandte Allah sich euch in Vergebung zu. Also Allah hat euch das vergeben, dass manche von euch trotzdem des Nachts zu euren Frauen gegangen seid. Wa'afa ankum, und Allah verzieh euch das. Falana, jetzt kommt die Erlaubnis. فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَبَتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ, so pflegt jetzt Verkehr mit ihnen. Bashiru kommt von Bashar. Bashar heißt wörtlich Haut. Und Bashara ist dann der dritte Stamm, wenn Haut an Haut quasi kommt. Mit anderen Worten, pflegt den ehelichen Verkehr mit ihnen, mit den Frauen. وَبَتَغُوا, und trachtet nach dem, was Allah für euch geschrieben hat. Pflegt nach, also mit dem ehelichen Verkehr sollt ihr nach dem streben, was Allah für euch geschrieben hat, mit anderen Worten, nach Nachkommen. Nach Nachkommen. Abu Huraira, Ibn Abbas und andere sagen, dass damit die Nachkommen gemeint sind. Also der eheliche Verkehr soll nicht nur allein zur Triebbefriedigung dienen, sondern auch, besonders was die Ehefrau oder innerhalb der Ehe angeht, auch auf weite Sicht gesehen dazu dienen, Nachkommen, Kinder gemeinsam eine Familie zu gründen und Kinder auf die Welt zu setzen. Und natürlich, strebt nach dem, was Allah für euch geschrieben hat, kann auch die Ruhe oder die Stillung des menschlichen Triebes, kann natürlich auch damit gemeint sein, nämlich dass damit oder dadurch, dass man nur auf erlaubte Art und Weise diesen Trieb befriedigt. Und das zeigt uns also auch, dass im Islam die Frau nicht nur eine Verschönerung von Schaufenstern ist oder eine Verschönerung oder ein Mittel, um für ein bestimmtes Produkt zu werben. Ja, also man stellt eine unbekleidete Frau daneben und dann verkauft sich das Produkt wie von selbst, sondern die Frau ist innerhalb der Familie geschützt und ihr wird auch das Recht gegeben, Mutter werden zu dürfen. ja, ihr wird das Recht gegeben, Mutter werden zu dürfen. Und hier wird sogar nahegelegt, dass man soll sie nicht nur benutzen, um die Triebe zu befriedigen, also sie nur als Mittel zum Zweck zu sehen, sondern nein, strebt auch mit ihr eine Familie an. Ja, erstmal diese schöne Aussage, dass sie sind ein Kleid für euch und ihr seid ein Kleid für sie. Und dann hier, das strebt auch dann nicht nur die Befriedigung, die reine Befriedigung an, sondern auch strebt nach dem, was Allah für euch geschrieben hat. Und denkt auch weiter, denkt auch an eine Gründung einer Familie und denkt auch daran, dass die, dass das alles einen höheren Zweck auch unter anderem dienen soll. Und das alles natürlich auf erlaubte Art und Weise. Und dann kommt die weitere Erlaubnis: وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Und esst und trinkt, jetzt kommt also diese Erlaubnis auf Essen und zu trinken, bis nämlich sich der Faden, der Weiße, also bis sich das weiße Faden von dem schwarzen Faden klar unterscheidet. Also mit anderen Worten, bis das erste Licht von Fajr, vom Morgenlicht, vom Morgen, den Nachthimmel durchdringt. Und da gab es einen Sahabi, das wird gleich nochmal genauer zitiert, Adi bin Hatim war das, Adi bin Hatim, radiallahu an, und der nahm das wörtlich, diese Eier, und legte dann zwei Fäden, einen schwarzen und einen weißen, unter sein Kissen und nahm es dann des Nachts immer wieder raus, und bis er das klar unterscheiden konnte, dachte er, kann ich jetzt also essen und trinken. Er ging zu Rasulullah s.a.w. und erzählte ihm das, und der Prophet s.a.w. sagte daraufhin, dein Kissen muss ja sehr groß sein, dass diese zwei darunter passen. Und er erklärte dann, damit sind die Schwärze der Nacht und die Weiße des Tages gemeint. Weil das erste Licht des Tages ist ja wie, dringt ja wie, oder durchdringt ja die Nacht wie wirklich eine dünne Linie, wie ein Faden. Und in Sahih Bukhari sagt Rasulullah SAW, also, huwa sawadul layl, sie ist die Schwärze der Nacht, huwa bayadun nahar, und die Weiße des Tages, das ist damit gemeint. Summa atimmul الأسود من الفجر in Ibn Kathir wird eine Überlieferung von in Ibn Kathir wird erklärt, dass als dieser Teil der Eier offenbart wurde, bis nämlich Al-Aswad, bis zu diesem Wort Al-Aswad, gab es manche, die dann wirklich an einen Faden dachten und dann immer diese Faden mit sich rumtrugen oder wie diese eine Sahabi unter den Kissen legten, und sie aßen und tranken, bis sie diese beiden unterscheiden konnten. Und dann wurde Min al-Fajr von der Morgendämmerung offenbart, und dann war es klar, dass damit also die Schwärze der Nacht und die Weiße oder die Helligkeit des Morgens, der Morgendämmerung damit gemeint ist. ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, und dann vollzieht das Fasten bis zur Nacht, bis nämlich die Sonne untergegangen ist. Hier also wird also erklärt, wie wir das Fasten dann genau verrichten sollen, nämlich von der Morgendämmerung bis zum Maghrib, also bis zum Sonnenuntergang. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Und hier kommt noch ein Verbot, wird nochmal genauer erklärt, und verkehrt nicht mit ihnen, mit euren Ehefrauen, und ihr seid zurückgezogen in den Moscheen. Also wenn ihr Akifun, Akafa heißt sich zurückziehen, und daraus ist das Wort dann E'atikaf entstanden, und das ist das Zurückziehen in der Moschee, besonders im Monat Ramadan, um sich nur oder vor allem dem Gottesdienst, der Gottesanbetung zu widmen. Und wenn man sich dafür also verschrieben hat, wenn man sich dafür gewidmet hat, wenn man sich vorgenommen hat, E'atikaf zu vollziehen, dann soll man sich auch dem ehelichen Verkehr auch des Nachts enthalten. Also an sich ist im Monat Ramadan nachts erlaubt, ehelichen Verkehr zu pflegen, aber wenn man E'tikaf macht und in der Moschee sich zurückgezogen hat, dann soll man sich davon fernhalten. Und E'tikaf ist Sunnah Mu'akkida, also eine etablierte Sunnah von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und ist auch Fard Kifaya. Das heißt, wenn es genug Leute gibt, die diese Sunnah oder diese Pflicht machen, also es gibt genug Leute, es gibt überhaupt Leute, die sich in der Moschee im Monat Ramadan zurückziehen und diese Sunnah von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nachahmen, dann ist die Verpflichtung von der Gemeinschaft genommen. Aber wenn es keinen gibt, der das macht, dann ist die ganze Gemeinschaft schuldig oder verantwortlich. Und im Etikaf, wir gehen jetzt nur kurz, um diese Eier zu verstehen, kurz das Thema Etikaf an. Das ist natürlich jetzt kein, wir werden dem Thema natürlich dabei nicht gerecht. Etikaf heißt also, sich in der Moschee zurückziehen, um sich der Ibadah zu widmen. Der Prophet s.a.w. machte das vor allem im Monat Ramadan, in den letzten 10 Tagen des Monats Ramadan. Und Etikaf wird in der Moschee vollzogen. Und es gibt manche Gelehrte, wallahu a'lam, die sagen, dass für die Frauen, die nicht in die Moschee gehen können, etc., die können das auch zu Hause machen. Wallahu a'lam, da gibt es verschiedene Meinungen, da muss man sich nochmal genau bei einem Gelehrten informieren. Etikaf ist aber auch außerhalb von Ramadan möglich, wie Omar radiallahu an einmal zu Propheten s.a.w. kam und sagte, dass ich machte in der Jahiliyyah ein Gelöbnis, dass ich eine Nacht im Haram Etikaf machen würde. Und Rasulullah s.a.w. sagte ihm, erfülle deine Nadr, also erfülle dein Gelöbnis. Aber im Ramadan, diese Sunna des Propheten s.a.w., im Ramadan sind es die letzten 9 oder 10 Tage, bis dass der Eidmond gesichtet wird. Und Sunna ist mindestens 10 Tage, den Etikaf zu machen. Sunna ist es, man kann auch weniger machen, aber Sunna vom Propheten s.a.w. ist mindestens 10 Tage. Und aus Sahih Hadithen erfahren wir, dass auch die Frauen des Propheten s.a.w. ihr Etikaf machten. Und für die wurden dann vor der Moschee oder davor so kleine Zelte aufgerichtet, in denen sie sich dann aufhielten. Also, Sunna Etikaf ist mindestens 10 Tage, dem letzten Drittel des Ramadan, in der Moschee, so wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam es uns das vormachte. Und aus diesem, was wir davor lasen, das Wakulu Washrabu, esst und trinkt, bis dass sich die Morgendämmerung zeigt, das zeigt uns auch, dass wir oder unsere Umma empfohlen wurde und dass es auch beliebt ist, Suhur zu machen. Also wie in Bukhari und Muslim in einem Hadith heißt, Rasulullah s.a.w. sagte, das Saharu fa'inna fi Suhuri Baraka. Das macht Suhur, also dieses Frühstück, bevor die Morgendämmerung anbricht, dass man, bevor man fastet, noch etwas zu sich nimmt. Denn im Suhur, in diesem etwas Essen oder Trinken, bevor man fastet, ist Baraka. Und in einem Hadith von Ahmed heißt es, das Suhur ist eine gesegnete Mahlzeit, so lasst es nicht, selbst wenn es nur ein Schluck Wasser ist. Und Allah und seine Engel schicken Segen auf den, der Suhur macht. Also es ist mit empfohlen und vorgezogen, Suhur so spät wie möglich auch zu machen, also so nah wie möglich an Fajr. Und in Bukhari und Muslim heißt es, dass Zayd bin Thabit sagte, wir hatten Suhur mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und gingen dann beten. Also Suhur und dann war direkt Fajr-Gebet. Und Anas fragte sie, wie viel Zeit war denn zwischen Adan und Suhur? Und ihm wurde dann erklärt, dass die Zeit, die 50 Ayat brauchen, um zitiert zu werden. Also nicht sehr lang. Also man kann kurz vor Fajr, oder soll sogar kurz vor Fajr, ist die Sunna des Propheten, Suhur etwas zu essen oder zu trinken, etwas zu sich zu nehmen. In einem Hadith von Ahmed wird gesagt, dass meine Umma wird immer auf Khair sein, immer auf Gutem sein, solange sie zu Iftar eilt und den Suhur, also zum Fastenbrechen eilt und den Suhur verspätet. Also nicht verspätet so, dass sie die Zeit verlässt, sondern so nah wie möglich am Morgen Dämmerung etwas zu sich nimmt. Subhanallah. Gut, dann wieder zum Etikaf. Etikaf wird wajib, wenn man ein Gelöbnis dafür gemacht hat. Ja, also normalerweise haben wir jetzt gelesen, es ist an sich Sunna, eine starke Sunna. Alle werden verantwortlich, wenn es keiner mehr macht, weil es Fard Kifaya ist. Aber Wajib muss für dich, wird es, wenn du persönlich Nadr gemacht hast, dann musst du dieses Gelöbnis gegenüber Allah auch einlösen. Und dann musst du auch nicht an eine bestimmte Zeit gebunden. Es kann auch, nach Sunna ist es mindestens 10 Tage, letzte Drittel von Ramadan. Aber man kann auch die Nia machen, für eine Stunde, einen Tag etc. Sich zurückzuziehen, um Ibadah in der Moschee zu machen. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, dass diese Eier wurde über den offenbart, der Etikaf macht, also in der Moschee sich zurückgezogen hat im Ramadan oder auch außerhalb des Ramadan, und Allah verbietet ihm den Verkehr mit den Frauen tags oder nachts. Okay? Okay, also für denjenigen, der Etikaf macht, sei es in Ramadan oder außerhalb Ramadan, der soll bitte dann auch keinen ehelichen Verkehr pflegen. Und Ibn Abbas erklärt, dass davor konnte jemand ihr Etikaf machen, nach Hause gehen und auch diesen ehelichen Verkehr pflegen. Aber durch diese Eier wurde das dann also verboten.
تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
Dies sind die Grenzen Allahs. So nähert euch nicht ihnen. Noch nicht mal nähern. Also geschweige denn übertreten, geschweige denn auf der Grenze sein. Nein, sie sollen noch nicht mal in die Nähe kommen, damit wir auch gar nicht in die Gefahr kommen, die Grenze vielleicht zu übertreten. Ja, wie zum Beispiel jemand fastet und sagt dann, ja, ich setze das Glas nur an meine Lippen. Ich will nicht trinken, ich setze das Glas nur an meine Lippen. Ja, das wäre zum Beispiel so ein Nähern. Und so ist es mit dieser weise Art und Weise, mit diese voller Weisheit Gebot von Allah, dass man sich dem Schlechten noch nicht mal nähern soll. Das ist auch ein großer Schutz vor dem Verbotenen. Und das sehen wir in allen Dingen, wie zum Beispiel der Ehebruch ist verboten im Islam. Und auch alles, was dazu führt, ist schon verboten. Ja, zum Beispiel soll man sich nicht mit einem fremden Mann alleine aufhalten in einem Raum, oder man soll sich nicht so kleiden, dass man dazu einlädt, diese Sünde zu begehen, etc. Also alles, was auch dahin führt, ist schon verboten, damit man so weit und weit wie möglich entfernt von dieser Sünde in sicherem Gebiet sich befindet. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ. So macht Allah seine Zeichen klar, seine Verse klar, für die Menschen, auf dass sie gottesfürchtig sein mögen. Wieder die Gottesfurcht. Das ist das große Ziel bei all diesen Gesetzen, Verboten, Erlaubnissen. Bei all diesem ist das eigentliche Ziel, dass wir Gottesfurcht in uns pflegen mögen.
Und Haram und Halal zu achten, soll nicht nur eine Sache sein, die wir im Ramadan zwar praktizieren, aber sobald Eid ist und Ramadan Wirkung ein bisschen nachgelassen hat und wir uns wieder völlig unseren alten Gewohnheiten, unseren alten Einstellungen widmen. Nein, sondern Haram und Halal zu achten in allen Bereichen und Dingen des Lebens ist etwas, was der Mu'min sich immer aneignen soll. Also das Teil seines Lebens sein soll. Und Allah sagt in der nächsten Ayah, ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Und zehrt nicht euren Besitz untereinander auf nichtige Weise, also auf falsche Art und Weise, auf und bestecht nicht damit die Richter, um einen Teil des Besitzes der Menschen in sündhafter Weise zu verzehren, wo ihr doch wisst.
Also hier ist das Verbot, Verbot, dass auch Nachfasten, bitteschön, vermeiden von jeder Art von Haram. Zum Beispiel, dass man durch unerlaubte Mittel Geld oder Besitz für sich beansprucht. Zum Beispiel Diebstahl, etwas unterschlagen, Glücksspiel, Betrug, Fälschung und, worauf hier in dieser Eier besonders hingewiesen wird, Bestechung. Bilbatil heißt gegen Hak, also auf nichtige, schlechte, falsche Art und Weise. وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Das Wort Tudulu heißt, kommt von Idla. Idla heißt den Eimer in den Brunnen werfen und dann voll rausziehen. Das ist ja genau, und daher ist das Wort dann, oder mit diesem Wort wird dann auf die Bestechung hingewiesen. Weil bei der Bestechung wirfst du auch Geld in eine bestimmte Sache rein. Und äußerlich gesehen ist das Geld jetzt weg, aber der Eimer kommt voll zurück, nämlich der Nutzen kommt dann für dich zurück. Okay, daher ist das Wort dann, die Beschreibung für Bestechen kommt aus diesem Wort. وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Und ihr breitet oder legt da in euren Besitz, legt ihr wem da? إِلَى الْحُكَّامِ, den Richtern. Warum? لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. Damit ihr einen Teil des Besitzes von anderen Menschen, der euch gar nicht zusteht, verzehren möget. Das wollt ihr eigentlich wollen. Also ihr bestecht die Richter, damit ihr etwas, was euch nicht zusteht, was anderen Menschen gehört, verzehren könnt, also nehmen könnt, unterschlagen könnt, bil ismi, auf sündhafte Art und Weise. Das ist Sünde. Wo entzündet der Alamun? Und ihr wisst das. Ihr wisst genau, das ist Bestechung, das ist Betrug, aber ihr macht es trotzdem. Allah erklärt in dieser Eier, das ist verboten. Wala ta'akulu, macht das nicht. Und wir wissen, am Tag der Auferstehung wird man etwas, was man zu Unrecht an sich genommen hat, wird man auf den Schultern tragen. Wird man verantworten müssen. Jeder wird erfahren, dass man das auf betrügerische Art und Weise einfach an sich gerissen hat. Und Allah möge uns davor bewahren. Also man soll nicht Besitz anderer nehmen oder sogar noch nicht mal den Weg dazu einschlagen, nämlich noch nicht mal den Richter bestechen, um das eventuell zu erhalten. Hier zum Beispiel, es gibt ein Haus und man besticht jetzt den Notar, damit er falsche Papiere macht und das Haus auf deinen Namen überschreibt. Hier zum Beispiel. Und der Notar würde das sonst nicht machen, aber wenn du ihn bestichst, dann macht er das. Und dann mit diesem Schreiben, mit dieser Urkunde, kannst du dann das Haus, das eigentlich jemand anderem gehört, einfach für dich beanspruchen. Und in Dunya ist das natürlich ein großer Nutzen, eigenes Haus, das ist etwas, was jeder haben möchte. Aber Allah warnt hier vor dieser schlechten, schlimmen Tat. Und in Hadithen wird das auch aufs Härteste verwarnt. Noch nicht mal ein Hölzchen soll man an sich nehmen, wenn es nicht einem zusteht. Ja, ein Hölzchen, mit dem man seine Zähne putzt, also so ein Ästchen, noch nicht mal das, davon soll sich ein Mu'min fernhalten, wenn er denn Allah fürchtet. Und heute hat ja Bestechung, besonders in der islamischen Welt, allerlei wunderschöne Namen, wie zum Beispiel Spendengelder geben oder jemanden Geschenke zukommen lassen, aber eigentlich erwartet man im Gegenzug dafür eigene Nutzen. Und von jeder Art von Bestechung soll man sich als Muslim also fernhalten. Und Ibn Abbas erklärt diese Eier, dass diese Eier ist über den verschuldeten Mann, der keine Beweise dafür hat, dass er Schulden hat. In diesem Fall, dieser Fall geht dann zu den Autoritäten, zu den Richtern, und weil er nämlich verleugnet, weil er keinen Beweis hat dafür, dass er, weil er keinen Beweis hat dafür, dass es sein Geld ist. Aber er behauptet, dass es sein Geld ist. Ja, also mit anderen Worten, er besticht die Richter, um zu beweisen, was heißt beweisen, also um sie zu überzeugen durch dieses Geld, dass ja, das ist mein Geld. Also jemand, der Schulden gemacht hat, ja, also nochmal, diese Eier ist über jemand, der Schulden gemacht hat, und es gibt keinen Beweis dafür, dass er diese Schulden gemacht hat, und deswegen kann er einfach sagen, nee, ich schulde diesem Mann gar nichts. Ja, das ist damit gemeint. Und dann kommt der Fall halt vor die Richter, und weil er keinen, derjenige, der ihm das geliehen hat, kann ja nicht beweisen, dass er ihm das geliehen hat, und deswegen kann er das, dieserjenige, der das Geld, der Schuldner ist, also der das Geld für sich beansprucht, einfach mit dieser Summe davongehen. Und dann auch vielleicht die Autoritäten bestechen, damit sie zu seinen Gunsten entscheiden. Rasulullah s.a.w. warnt in einem Hadith bei Bukhari und Muslim, dass wahrlich, ich bin nur ein Mensch. Und wahrlich, zu mir kommt ein Streitfall. Und es mag sein, dass einer von euch gewandter ist in seiner Argumentation, in seiner Rede, als der andere. Und so entscheide ich zugunsten für ihn. Also so entscheide ich für ihn. So wer wem entschieden wurde mit dem Recht eines Muslims, so ist das wahrlich ein Stück vom Feuer, so soll er es nehmen oder er soll es lassen. Also er soll nicht denken, so, ich habe jetzt gewonnen, Alhamdulillah, und er weiß genau, dass das nicht sein Recht war, was er jetzt durch die Autoritäten zugesprochen hat, und das ist ein Stück des Feuers. Das ändert also, nur weil die Richter sagen, okay, du kannst das jetzt haben, heißt das nicht, dass die Realität dieser Sache geändert wird. Diese Sache, die du nimmst, sei es ein Stück Land, sei es ein Haus, sei es ein Wertpapier, sei es eine Summe von Geld, ist ein Stück des Feuers. Und auch wenn der Richter sagt, nimm es, weil du ihn bestochen hast oder weil du so gewandt warst in deiner Argumentation, nimm es nicht, denn wer will ein Stück Feuer in seinen Händen halten? Und das zeigt uns also auch nochmal die Schrecklichkeit oder die Größe von dieser Sünde. Was wir auch oft klein halten, ja, wir leihen einfach mal was aus und sagen dann nach Jahren, nee, das hat doch schon immer mir gehört, oder jemanden, von dem wir einen Nutzen erwarten, den behandeln wir ganz besonders freundlich und schenken auch mal hier und da was. Von diesen Sachen soll man sich wirklich, in diesen Sachen soll man sehr genau sein, sich von einer zweifelhaften Sache auch fernhalten, damit man nicht in diese Sünde hineinfallen kann, die immerhin hier im Koran erwähnt wird und es auch viele Hadithe gibt, dass wer zu Unrecht, was du das sagte, wer zu Unrecht ein Stück Land von seinem, also Bruder oder von jemandem nimmt, der wird durch 7 Stück Erde hindurchfallen bis Yawm al-Qiyamah. Also immer wieder durch die Erden hindurchfallen, weil er nämlich ein Stück Erde für sich beansprucht hat. So ungefähr heißt es in einer Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.